Hallo und willkommen bei einer neuen Folge Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren historischen, politischen und eben vor allem rechtlichen, / völkerrechtlichen Rahmen einzubetten. Und weil es da draußen so viele Menschen gibt, die so viel mehr wissen als ich, mache ich das sehr gerne mit Gästen. Und auch heute habe ich einen Gast, einen ganz, 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 ganz besonderen Gast, nämlich Bruno Simmer. Bruno Simmer ist, wenn man sich Völkerrecht vorstellt, als ein Videospiel, entweder der Endgegner oder jemand, der dieses Videospiel schon 5-mal durchgespielt hat, mit verbundenen Augen durchgespielt hat, mit verbundenen Händen durchgespielt hat, was auch immer ihr an Beispielen für jemanden, der ganz oben steht in einem Fachgebiet, euch nur ausdenken könnt oder ausdenken wollt. Er war Richter am Internationalen Gerichtshof bei ganz, ganz wichtigen und zentralen Verfahren, also zum Beispiel beim Gutachten rund um den Bau einer Mauer zwischen Israel und den Palästinensergebieten, bei der Unabhängigkeitserklärung vom Kosovo, wo es auch ein Gutachten gegeben hat, bei dem Verfahren zwischen Jugoslawien bzw. eben Serbien und Montenegro, das damals die Bundesrepublik Jugoslawien war, und Bosnien und Herzegowina, wo sich die Frage gestellt hat der Verantwortlichkeit für Völkermord. Er war davor Mitglied der Völkerrechtskommission der International Law Commission, Kurzform ILC. Das ist übrigens auch die, die ihr im Zuge des Gespräches hören werdet. Es gibt ja so einige Abkürzungen im Völkerrecht. Und die ILC ist sozusagen der zweite Olymp für Völkerrechtler. Da wird ja Völkerrecht kodifiziert und weiter vorangetrieben mit Mitgliedern aus aller Herren Länder. Er ist jetzt auch noch immer Mitglied vom Iran-US Claims Tribunal. Das ist eine recht interessante Konstruktion, weil sie vor allem immer noch besteht, obwohl die USA und der Iran alles andere als Best Buddies sind. Das ist ein Tribunal, das von diesen beiden Staaten in den 80ern, Anfang der 80er geschaffen wurde und das bis heute existiert. Er ist auch immer wieder Schiedsrichter in Investitionsstreitigkeiten. Also wenn es da geht um Fragen der Diskriminierung beispielsweise von Investoren oder der willkürlichen Enteignung von Investoren. Er war auch Mitglied vom UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und er ist auch Völkerrechtsprofessor, der sehr, sehr viel publiziert hat. Auch darüber werde ich mit ihm sprechen. Also wir haben da wirklich eine breite Tour durch das gesamte Völkerrecht, durch die Völkerrechtsgeschichte, durch seine akademische und praktische Vita gemacht. Er hat sich sehr viel Zeit genommen am Rande vom jährlich stattfindenden österreichischen Völkerrechtstag. Das ist sozusagen eine Art Zusammenkunft von den Völkerrechtsnerds, aber auch den Völkerrechtspraktikern, die in Österreich in einer oder anderen Form tätig sind. Es kommen auch einige Kollegen aus Deutschland und auch Praktiker aus der Schweiz. Das ist so ein großes Happening. Und wie ich gesehen habe, dass sein Name auf der Gästeliste stand, dachte ich mir, ich frage ihn, ob er sich Zeit nehmen möchte für die Aufnahme von einer Podcast-Folge. Und er hat glücklicherweise, und das Ganze war relativ spontan, zugesagt. Warum betone ich da an der Stelle auch, dass es spontan war? Weil ich ja ursprünglich eine andere Folge schon aufgenommen habe, auch schon bearbeitet habe, wo es um autonome Waffensysteme geht. Ich glaube, ich habe es in der letzten Folge angekündigt und manche könnten sich jetzt vielleicht, zumindest die ganz, ganz Aufmerksamen unter euch, fragen, na, wo ist denn jetzt die Folge? Sie kommt, aber ich habe den Bruno Simmer hier jetzt, weil wir über so viele wichtige Themen gesprochen haben, eingeschoben. Wir haben gesprochen über das Verfahren zwischen Israel und Südafrika, wie das allgemein so abläuft beim Internationalen Gerichtshof in der Praxis, wie das abläuft bei der Völkerrechtskommission, wie es abläuft beim Iran-US Claims Tribunal, beim Menschenrechtsausschuss damals, auch wie das Völkerrecht sich selbst entwickelt hat, wie es dem Völkerrecht heute geht, ob die Welt wirklich schlimmer dasteht als früher. Und da fragt man natürlich gern Leute, die schon sehr lange das Weltgeschehen beobachten. Spoiler Alert, er ist der Meinung, ja, es ist in der Tat schlimmer als noch vor 10, 20, 30 Jahren. Ich habe mit ihm auch über Neutralität gesprochen, auch darüber, ob er sich Österreich oder Deutschland eher zugehörig fühlt. Er ist ja Doppelstaatsbürger, genau genommen Vorarlberger, der aber gleichzeitig den Großteil seiner akademischen Karriere in Deutschland bzw. für Deutschland am Internationalen Gerichtshof gesessen ist. Also es gibt ja immer wieder unter österreichischen Völkerrechtlern eine Debatte, hatten wir jemals einen Richter am IGH? Weil wenn ja, dann ist es Bruno Simmer, aber er ist auf einem deutschen Ticket in den Internationalen Gerichtshof entsandt worden. Aber er hat mir zumindest beim Thema Fußball gesagt, dass er da schon zu Österreich hilft, weil das eben seiner frühkindlichen Prägung geschuldet ist. Das hat er mir aber off records gesagt. Sehr oft sagen die Gäste ja gerade dann, wenn das Mikrofon nicht mehr an ist, die spannendsten Sachen. Aber aufgrund seiner Doppelstaatsangehörigkeit und seinem Hintergrund im österreichischen Recht bzw. seinem Studium in Österreich, auch seiner akademischen Beziehung zu einem ganz großen der österreichischen Völkerrechtsgeschichte, nämlich Alfred Ferdross, musste ich auch ganz kurz mit ihm über die Neutralität sprechen. Aber das habe ich euch an der Stelle erspart. Die Folge ist ohnehin schon sehr, sehr lange. Er hat da zwischendurch gesagt, dass er selbst aufgrund seines Charakters nie so ein großer Freund von der Neutralität war. So viel nur als Zusammenfassung zu diesem Exkurs, den wir hier gemacht haben, der aber nicht Eingang in die Folge gefunden hat, weil sie ohnehin schon so lange ist. Und wenn ihr das Gespräch hört, werdet ihr merken, dass Bruno Siemer in der Tat kein klassisch neutraler Mensch ist, sondern jemand, der eine Meinung zu Dingen hat und sich auch nicht davor scheut, diese Meinung zu äußern. Und das Ergebnis war eine sehr, sehr spannende Folge. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich sie euch hier präsentieren kann und werde jetzt mir nicht weiter den Mund fusselig reden, sondern wünsche euch viel Spaß dabei. Ton ab! Sehr geehrter Herr Professor Siemer, erstmal schön, dass Sie Zeit gefunden haben.
Ist mir ein Vergnügen.
Die erste Frage, ich habe bei der Vorbereitung für dieses Gespräch mir ganz kurz angesehen, nicht nur Ihren Lebenslauf, sondern, wie man das bei Wissenschaftlern eben macht, auch Ihre Publikationsliste. Da ist mir aufgefallen ein Beitrag aus dem Jahr 1980 mit dem Titel Völkerrecht in der Krise. Da dachte ich mir, den könnte man mit demselben Titel heute ja auch schreiben und vielleicht sogar jedes Jahr. Ist das Völkerrecht immer in der Krise?
Ich glaube, das Völkerrecht ist konstant in der Krise. Ich erinnere mich noch an den Aufsatz, den habe ich zu Ehren meines Innsbrucker Völkerrechtslehrers Professor Kipp geschrieben, der damals 70 Jahre alt wurde. Und wahrscheinlich gab es da auch eine Krisenstimmung, ich weiß nicht, aber im Vergleich zu den Krisen, die wir seit 80 gehabt haben, war das wahrscheinlich mehr eine theoretische Krise. Ich kann mich auch nicht genau an den Inhalt erinnern. Ich weiß nur, dass ich über den IGH zum Beispiel Sachen gesagt habe, die ich wahrscheinlich heute nicht mehr so sagen würde. Ich fand den also absolut nicht zentral. Und wenn man mal selber in so einem Gremium saß, tendiert man schon dazu, diese Einrichtungen dann für wichtiger zu halten, als sie sind. Vielleicht hatte ich damals einen realistischeren Blick. Ganz guter Aufsatz, ja. Aber Sie kennen ihn besser als ich jetzt.
Ich habe den Aufsatz selbst auch nicht gelesen, weil er gar nicht so leicht zu bekommen war. Ich habe mir nur beim Titel gedacht, ad hoc, assoziativ, 79 war ja der sowjetische Einmarsch in Afghanistan, die iranische Revolution und die Teheraner Geiselkrise. Also insofern sind das schon mal Aufhänger, wo man sagen kann, Moment einmal, was ist jetzt mit dem Völkerrecht? Warum wird zum Beispiel einer der elementarsten Grundsätze des Völkerrechts, nämlich der Schutz von Botschaften und von Diplomaten, nicht gewahrt?
Ja, also bei der Betrachtung dieses Falles und bei der Betrachtung dessen, was der IGH gesagt hat und was auch auf allen Tagungen dann immer wieder gesagt wurde, hat bei mir so ein bisschen Sarkasmus hervorgerufen. Weil ich fand das halt alles so ein bisschen en famille, dass auf Völkerrechtstagen oder auf Tagungen Diplomaten sagen, dass die Regeln des Völkerrechts, die ihrem Schutz und ihren Privilegien dienen, halt von besonderer Wichtigkeit sind. Das fand ich halt irgendwie lustig, dass man sich darauf, ich fand das so ein bisschen, ja, an das erinnere ich mich jetzt, weil ja diese Sachen, dass das die heiligsten Grundsätze des zwingenden Völkerrechts sind und so weiter, stimmt natürlich alles, aber die Betonung dann durch bestimmte Leute hat bei mir so einen gewissen, so eine Reaktion hervorgerufen.
Was haben Sie denn damals über den IGH gesagt, was Sie heute nicht mehr sagen würden?
Nein, einfach, dass im Vergleich zur Tätigkeit und zur Herausbildung von Recht durch innerstaatliche Gerichte die Tätigkeit des IGH und die Spruchpraxis des IGH von sehr geringer Bedeutung war. Ich glaube, ich habe das Beispiel verwendet eines Puzzles, in dem wirklich nur so vereinzelte Punkte durch IGH-Judikatur damals angesprochen waren, dass man einfach nicht davon sprechen konnte. Der IGH hat also ein Bild des Völkerrechts geschaffen. Man darf natürlich nicht vergessen, dass Ende der 70er Jahre eine Zeit war, in der IGH-Urteile eine Seltenheit waren. Nicht? Also die haben sich ja in den 70er Jahren hauptsächlich damit befasst, ihre Verfahrensordnung durchzuprüfen, neue einladende Konzepte zu verwirklichen, wie die Auswahl von Ad-hoc-Kammern des Gerichtshofs, damit sie mehr Geschäft bekamen und Ähnliches. Und ich glaube, erst durch das Urteil des IGH im Nicaragua-Fall 1986 so die Welt, vor allem die dritte Welt, aufmerksam wurde und sich gesagt hat, das ist ja eine Einrichtung, die für uns interessanter ist, als wir das bisher angenommen haben.
Sie sind ja dann auch in der Praxis beim IGH gewesen, jetzt nicht nur als Richter, sondern auch als Counsel für Deutschland und für Kamerun.
Richtig, der erste Fall war Kamerun. Das ist immer die Frage, wie kommt man in diese Tätigkeit rein, die natürlich sehr interessant ist. Und der Kamerun-Fall war halt insofern ein Glücksfall, als Kamerun ein paar Jahrzehnte lang eine deutsche Kolonie war. Dass es in dem Fall auch um Grenzfragen ging und dass die Grenzen festgelegt waren, zum Teil jedenfalls durch Verträge zwischen Deutschland und England. Und da brauchte man deutsche Völkerrechtler und daher sind Tomuschat und ich in das Kameruner Team hineingeraten und dann auch Daniel Kahn als mein Assistent damals und das war der Einstieg. Und wenn man in so einem Verfahren mal drin ist und eigentlich einen guten Eindruck gemacht wird, dann gibt es eine gewisse Möglichkeit, dass halt dann in weiteren Fällen, dass man da wieder eingesetzt wird. Das heißt, als Deutschland dann den Lagrange-Fall vor den Internationalen Gerichtshof brachte, da hat man sich halt umgesehen und gesagt, Simmer ist der Einzige, der überhaupt eine gewisse Erfahrung hat, wie das im Gerichtshof zugeht, welchen Ton man da anschlagen muss und Ähnliches. Und es hat geholfen, dass man mir eben dann die Führung in dem Fall überlassen hat.
Das war ja insofern ein spannender Fall, weil er einerseits die USA betroffen hat, denen man ja oft vorwirft, dass sie sich der internationalen Gerichtsbarkeit über weite Strecken verschließen. Und andererseits, weil es einer von den Fällen ist, wo man sich fragt, hat da jetzt das Völkerrecht funktioniert oder nicht? Weil der Lagrange-Bruder, der ja eigentlich nicht hätte hingerichtet werden dürfen, wurde hingerichtet. Andererseits haben die USA danach Maßnahmen getroffen, um die Ausbildung von Polizisten zu verbessern, weil das Problem nur für die Hörerinnen und Hörer bei dem Fall war ja, dass Deutschland nicht darüber in Kenntnis gesetzt wurde, dass deutsche Staatsbürger hier strafrechtlich verurteilt wurden und sogar die Todesstrafe gegen sie verhängt wird. Und deswegen hat ja Deutschland dann geklagt. Wenn man sagt, Moment, wenn ihr schon unsere Staatsbürger hier verurteilt und dann auch noch mit dem Tod bestrafen wollt, dann solltet ihr uns wenigstens darüber in Kenntnis setzen.
Der Fall hatte was Makabres, oder vielleicht sollte ich sagen, was Trauriges. Es war ein juristischer Sieg, aber in der Sache natürlich wirklich ein Pyrrhus-Sieg, weil die Menschenleben, um die es ging, die Menschenleben waren ja beendet. Die beiden Brüder waren ja hingerichtet worden. Aber wie Sie richtig sagen, die Bedeutung des Falles für die Zukunft lag eigentlich im amerikanischen Raum darin, dass die amerikanische Polizei, dass also Schulungen eingeführt worden sind, um amerikanische Polizei im Wesentlichen dazu zu bringen, auch eine Frage zu stellen, so ähnlich wie den Fragen, die sie absolut, oder den Belehrungen, die sie jedem geben, den sie festnehmen, auch die Frage stellen, sind sie amerikanischer Staatsbürger oder sind sie Ausländer? Und wenn ja, ergeben sich bestimmte Konsequenzen. Also das hat eine Änderung der Praxis in den USA angeregt. Ich weiß nicht, ob sich das durchgesetzt hat in der Zwischenzeit, aber eher schon. Und das auf der völkerrechtlichen Ebene war eigentlich das Ergebnis auch etwas, was jetzt so ein bisschen zwiespältig ist, nämlich dass der IGH festgestellt hat, dass einstweilige Anordnungen verbindlich sind, Provisional Measures. Denn der Gerichtshof hat, nachdem der erste der Brüder hingerichtet war, wurde er von Deutschland angerufen, da gab es ein Schnellverfahren nur über ein paar Tage weg und der Gerichtshof hat beschieden, dass die USA wurden aufgefordert, die Hinrichtung des zweiten Bruders zu verschieben, bis die Frage vom IGH entschieden worden war. Und die USA haben sich danach nicht gerichtet und daher haben wir, kann mich erinnern, großen Wert darauf gelegt, dass im Urteil was steht über die vorläufigen Maßnahmen und deren juristische Verbindlichkeit. Und da ist ja ein eindeutiges Urteil des IGH gefallen, die sind verbindlich. Nachträglich hat man, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl gehabt, da ist man vielleicht ein bisschen zu total hundertprozentig dieser Meinung gewesen. Weil gerade jetzt in diesen Fällen zeigt sich, dass natürlich einstweilige Maßnahmen angeregt werden oder beantragt werden, bei denen sich zeigt, die werden nicht befolgt. Und dass natürlich jede Nichtbefolgung einer Maßnahme, zu der der IGH sagt, das ist übrigens verbindlich, ist natürlich ein gewisser, jetzt sage ich mal, Renommeeverlust des Gerichtshofs. Vielleicht natürlich auch eine negative Wirkung für den Staat, der sich nicht daran hält, aber der Gerichtshof leidet natürlich auch darunter. Ich kann mich erinnern, dass nach dem Lagrange-Urteil gab es ja dann bald einmal diesen Medellin-Fall mit den, ich glaube, 50 Mexikanern, die alle in den Todeszellen gesessen sind. Und ich habe mich von dem Fall, ich habe bei dem Fall nicht mitgemacht, weil ich gedacht habe, ich bin da befangen, und habe dann von den Kollegen gehört, wenn die aus den Verhandlungen, aus den Beratungen gekommen sind: Mensch, Bruno, was ihr da durchgesetzt habt, das macht uns jetzt zu schaffen, nämlich. Also einfach die Rechtsnatur der Provisional Measures. Das führt halt jetzt in meinen Antworten so vom Hundertsten ins Tausendste.
Weil ja, aber das ist ja gut so. Ja. Genau deswegen hat man die Zeit bei dem Podcast. Ja. Das ist ja ein wichtiger Punkt, weil jetzt auch im Verfahren Südafrika gegen Israel vorläufige Maßnahmen angeordnet wurden und dann aber wiederum Kritiker sagen, naja, warum überhaupt? Also Südafrika wird ja vorgeworfen, den Internationalen Gerichtshof bzw. die Völkermordkonvention zu missbrauchen. Andere Kritiker wiederum sagen, naja, aber Israel hält sich ohnehin nicht an das, was angeordnet wurde. Und ein zweiter Punkt, der mich hier sehr interessiert, ist diese Frühphase des Verfahrens. Manche sagen ja, jetzt ist zumindest klar, dass ein Verstoß gegen die Völkermordkonvention nicht gänzlich unplausibel ist. Während Kritiker wiederum sagen, naja, Moment, in dieser Phase des Verfahrens sagen vorläufige Anordnungen noch so gut wie gar nichts aus. Wie viel kann man da hineininterpretieren in diese Frühphase von diesem Verfahren oder von Verfahren allgemein? Weil es nimmt ja das Urteil nicht vorweg, aber gleichzeitig hat der Internationale Gerichtshof jetzt auch nicht gesagt, das ist vollkommen unplausibel, wir streichen diesen Fall von unserer Liste. Warum belangt ihr uns damit überhaupt?
Ja, ich würde meinen, wären Sie nicht auch der Meinung, dass die Facts, die in den, also die Facts von Gaza und des israelischen Vorgehens dort schon eine Aussage des Gerichtshofs erlauben, dass sie sagen, wenn, also ich sage das jetzt einmal ganz in Umgangssprache, wenn ihr nicht sehr darauf achtet, was eure Streitkräfte dort machen, und im Lichte dessen, was in der ersten Erregung über dieses Massaker des 7. Oktober von maßgeblichen, wirklich maßgeblichen, nicht nur Politikern, sondern auch Inhabern staatlicher Ministerämter und so gesagt wurde, dass sie das Vernichten in den Boden stampfen, absolut, dass das schon eine Situation bietet, in der man sagen kann, es ist schon plausibel, dass da eine Entwicklung eintreten könnte, die dann Völkermord darstellt. Also meine Meinung ist, wenn ich das gleich dazu sagen kann, dass der Gerichtshof wahrscheinlich nicht zum Ergebnis kommen wird, dass ein Völkermord passiert ist, also in den, wenn es um die Merits des Falles geht. Und diese Meinung beruht auf meinen Erinnerungen an den ersten Fall, in dem eigentlich die Feinheiten des Verbrechens, des Völkermordes ausgearbeitet worden sind, nämlich der Fall von Bosnien-Herzegowina gegen Jugoslawien in den 90er Jahren, wo es dann doch sehr darauf ankam, auf die Nachweisung des Special Intent, dieser Dolus Specialis, dass es um die Vernichtung der Gruppe gehen muss. Ich sehe, so wie ich damals gesehen habe, auch heute eigentlich mehr, natürlich auf jeden Fall die Facts, die reichen, dass auf jeden Fall Crimes Against Humanity da verwirklicht worden sind, auf jeden Fall. Aber dazu, um das rechtsverbindlich festzustellen, fehlt ja dem IGH in den Jugoslawien-Fällen wie auch jetzt die Kompetenz. Ich weiß nicht, ob man das obiter hätte dann sagen könnte, so en passant, aber da muss der Gerichtshof aufpassen. Und er hat ja eine unglaublich anspruchsvolle Definition des Völkermordes geprägt in dem Fall. Und wenn man jetzt verfolgt, so die Meinung nicht nur der Presse, sondern auch aus Fachgründen, und dann gilt diese Meinung als sehr, sehr eng. Aber ich glaube, der Gerichtshof wird sich natürlich aus guten Gründen daran halten und diese Definition nicht erweitern, weil das Urteil, dass ein Staat Völkermord verübt, ich kann mich erinnern, wie das damals, wenn wir Jugoslawien verurteilen würden, die haben einen Völkermord auf dem Gewissen. Das war eigentlich schon fast, also unglaublich schwerwiegend. Und wenn man sich vorstellt, ein Urteil des Internationalen Gerichtshofs, dass der Staat Israel, der seine Existenz eigentlich zurückführt, auch auf einen Völkermord, dieses Verbrechens, also dieser Völkerrechtswidrigkeit schuldig gesprochen wurde, ist einfach unvorstellbar. Also das wird sicher auch eine gewisse Rolle spielen, dass man sich die Facts genau ansieht. Aber Kriegsverbrechen ohne, also ich sage das auch gerne Ihnen, weil das meine politische Meinung ist. Ich finde zum Beispiel die Haltung der Bundesrepublik ganz, ganz problematisch. Und eigentlich ähnlich wie die Haltung der US-Regierung. Wie kann man einer militärischen Operation sagen, wir anerkennen euer Recht, das Recht auf Selbstverteidigung, aber bitte passt doch auf, dass die Verluste, also es ist ein bisschen ein gut gemeinter Rat an Israel, passt doch auf, dass die Verluste der Zivilbevölkerung, die natürlich eintreten müssen, Kollateralschäden, anders geht's nicht, dass die irgendwie im Rahmen bleiben. Das finde ich eine, bei dem, was in Gaza passiert, schwer verständlich und fast unerträglich.
Weil Sie es schon angesprochen haben, möchte ich da kurz nochmal nachhaken. Man stellt sich ja von außen den Internationalen Gerichtshof als etwas rein Völkerrechtliches vor, wo Politik überhaupt keine Rolle spielt. Aber gleichzeitig, wie Sie auch sagen, das hat ja dann eine politische Tangente, wenn zum Beispiel ausgerechnet ein Staat wie Israel wegen Verletzungen der Völkermordkonvention verurteilt werden würde. Oder dass man vielleicht Sorgen hat vor den Konsequenzen, wenn die USA einen Fall, ein Verfahren verlieren. Inwiefern kann das dann doch hineinspielen? Und auch die politische Meinung von einzelnen Richtern, weil man stellt sich vor, das sind Subsumptionsautomaten, die rein rechtlich denken und argumentieren, aber in der Praxis sind wir ja, und gerade stelle ich mir vor, Richter und Richterinnen am Internationalen Gerichtshof, trotzdem politisch denkende Menschen.
Das könnte uns jetzt natürlich zu einer großen theoretischen Diskussion führen, so über juristisches oder richterliches Vorverständnis und so weiter. Aber für mich ist es möglich, eine Situation wie Gaza oder der ganze, ja, oder genauso wie Völkermord in Asien oder in Ruanda, unabhängig vom Kontext zu sehen, das ist für mich völlig unmöglich. Aber man muss eben schauen, okay, ich habe jetzt das Recht anzuwenden und ich wende das Völkerrecht an. Sicher treffe ich da auch eine gewisse Vorauswahl der Punkte, die mir da wichtiger sind. Und was die Meinung, die bei mir dann rauskommt, muss natürlich eine Meinung sein, die in meiner Profession akzeptiert wird, ja. Also zum Beispiel so, man muss eben Argumente bringen, die juristisch in Ordnung sind, die state of the art sind. Aber diese Argumente sind meines Erachtens schon auch gestützt auf politische Überlegungen. Ich meine, wenn man sich Völkerrechtsnormen anschaut, wie Gewaltverbot, Interventionsverbot und so, das ist doch eigentlich ein Versuch, Politik, die im Fluss ist, irgendwie in gewisse Bahnen zu bringen oder gewisse Strömungen der Politik auszuschließen, weil sie einfach tödlich sind. Anders kann ich das gar nicht sehen.
Sie waren ja bei dem Mauerbaugutachten 2004 auch dabei.
Ja.
Als es um die Frage ging, ob der Bau eines Grenzzauns zwischen Israel und den palästinensischen Gebieten völkerrechtswidrig ist, ganz allgemein gefragt. Jetzt sind wir 20 Jahre später. Einerseits gibt es jetzt ein neues Gutachten, genau zu der Frage. Und andererseits war das alte ja auch nicht ganz unumstritten. Vor allem, weil da die Frage aufkam und nicht ausreichend behandelt wurde oder zumindest für Verwirrung gesorgt hat, ob es ein Recht auf Selbstverteidigung, beziehungsweise das Recht auf Selbstverteidigung,
also
auch gegen Terroristen,
non-state actors.
Genau, ob da überhaupt das Recht auf Selbstverteidigung zusteht. Und die Frage ist ja noch immer nicht zur Gänze geklärt. 20 Jahre später.
Ja, das kann mich, also es ist interessant, wenn Sie mir die Frage stellen. Ich habe ein sehr, sage ich mal, optisches Bild oder Gedächtnis. Das heißt, ich erinnere mich noch an den Tag und die Lichtsituation im Beratungsraum des IGH, während diese Frage diskutiert wurde, die heiß diskutiert wurde. Ich meine, damals ging es ja um Vorgangsweisen der Israeli wie den Mauerbau, aber im Zusammenhang mit dem Mauerbau natürlich auch einfach Einsatz von Armee und Polizei in den Occupied Palestinian Territories, wo ich der Meinung war, das ist keine Artikel 51 Situation. Das ist eine Situation der Ausübung von einer Art Polizeigewalt eines Staates über die Herstellung von Recht und Ordnung, wenn Sie wollen, in einem Gebiet, das diesem Staat irgendwie der Gewalt dieses Staates unterworfen ist. Und das war in der Westbank auf jeden Fall der Fall. Bei Gaza ist es ein bisschen schwieriger, weil sich ja Israel 2005 da zurückgezogen hat. Aber trotzdem glaube ich, also auch Gaza gehört zu den Territorien, über die Israel nach wie vor eine bestimmte Herrschaft ausübt, wenngleich dort eben reduziert. Und da gibt es schon das Problem. Beim Mauerbau hat sich's noch ganz stärker ergeben. Und ich glaube, die Hauptangriffe auf diese Meinung des IGH, dass das keine Artikel 51-Situation ist.
Das Recht auf Selbstverteidigung?
Ja, dass eigentlich nicht allzu lang vorher ja die Angriffe auf der September 11 von der Welt als ein Angriff, als eine Situation angesehen wurde, die den NATO-Fall, also die Berufung auf Artikel 5, ermächtigt. Also dass auch ein Non-State-Actor sozusagen diesen Verteidigungsfall hervorrufen können. Der IGH wollte davon nichts wissen. Der hat auch in anderen Fällen diese Meinung abgelehnt. Mein Gott, bei der Mauer vielleicht noch ein klein persönliches. Der jetzige Ad-hoc-Richter Israels, der berühmte, nicht nur hohe Richter, sondern auch Rechtstheoretiker Aharon Barak, hat mir bei einem Besuch, den ich in Israel gemacht habe, beim einem Mittagessen erklärt, Bruno hat gesagt, du wirst sehen, sobald die Gefahr durch diese damalige, es war ja die zweite oder dritte Intifada, vorbei ist, wird die Mauer wieder beseitigt. Das kann ich jetzt Ihnen da so sagen, weil ich habe das damals nicht geglaubt. Und es natürlich zeigt sich inzwischen, dass das schon eine sehr, sagen wir mal, beneficial Auffassung von Herrn Barak war zum Ziel der Regierung. Denn dieser Mauerbau dient ja eigentlich dazu, wirklich auch bewusst Gebiet der Westbank, das vorgesehen ist für ein palästinensisches Staatswesen, als Staatsgebiet zu dienen, so zu einzuschränken oder zu durchschneiden, dass man sich eigentlich ein funktionierendes Staatswesen gar nicht mehr vorstellen kann. Wenn diese Siedlungspolitik, so wie sie heute steht und weiter vorgetrieben wird, würde dazu führen, dass der Staat aus 2, 3 großen Blöcken besteht, zwischen denen israelische Siedlungen dann sind und diese Gebiete voneinander trennen. Ja. Also über das Thema könnten wir uns noch länger unterhalten. Ich finde zum Beispiel auch, vielleicht sage ich das auch noch dazu, dass ich meine, der Begriff der Selbstverteidigung, den jetzt noch zu verwenden auf die gegenwärtige Tätigkeit Israels, einfach die Vernichtung der Hamas, ist für mich nicht mehr berechtigt. Ich finde, eine Selbstverteidigung setzt für mich so etwas Unmittelbareres und eine Gefahr, die in einem unmittelbaren Sinn bestehen muss. Und zu sagen, jetzt mache ich mal... Jetzt vernichte ich mal eine Gewalt, die meine Existenz nicht anerkennt. Und auch wenn das noch Jahre kostet, wie die israelische Regierung jetzt sagt, hat mit Selbstverteidigung meines Erachtens nichts mehr zu tun. Selbstverteidigung ist irgendwie in der zeitlich schon beschränkt.
Das ist ja die große Frage, wann hört das Recht auf Selbstverteidigung auf? Wir wissen jetzt ungefähr, wann es anfängt, nach dem 7. Oktober, wobei da ja auch die technische Frage mit hineinspielt, die wir ja kurz angeschnitten haben, oder recht lang, Recht auf Selbstverteidigung gegen nichtstaatliche Akteure, gegen Terrorgruppen. Aber die entscheidende Frage ist, wann hört es eigentlich auf? Weil Israel selbst sagt ja, die Hamas könnte jetzt einen Angriff wie den 7. Oktober, derartige Massaker, nicht mehr ausführen. Und dann ergibt sich ja daraus die Frage, ist jetzt das Recht auf Gewaltanwendung damit auch an sein Ende gekommen? Oder beinhaltet es das Recht, diesen Feind, der derartige Taten ausgeführt hat, wirklich zu vernichten?
Ich meine, Selbstverteidigung ist ja sofort der Ruf bei jeder militärischen Gewaltanwendung in einem anderen Staat handelt der Angreifende in Selbstverteidigung. Das ist jetzt wieder sarkastisch, aber entspricht leider der Realität. Und ich finde, ich sehe den Charakter der israelischen Handlungen jedenfalls gegenwärtig als eine groß angelegte Vergeltungsaktion. Man hat auch schon von Countermeasure gesprochen, das ist mir schon zu technisch in dem Zusammenhang. Eine Vergeltungsaktion, die natürlich schon einen abwehrenden Charakter hat, indem er die Hamas eigentlich vernichten will. Aber mit der Selbstverteidigung, die die UN-Charta noch zulassen will, um den Weltfrieden, hat das eigentlich nichts mehr zu tun. Das wurde übrigens in dem Verfahren, in dem mündlichen Hearing über die Klage Südafrikas von meinem englischen Kollegen auf der südafrikanischen Seite, Von Low, wurde das gesagt, ganz kurz, aber er hat es zumindest erwähnt.
Weil Sie vorhin gesagt haben, Pyrrhus-Sieg, haben die Palästinenser nicht schon sehr viele Pyrrhus-Siege in letzter Zeit gehabt? Also sehr viele Resolutionen der Generalversammlung, die ihnen Recht geben, vom Menschenrechtsrat, jetzt auch beim Internationalen Gerichtshof. Und aus deren Sicht irgendwann der Punkt kommt und wahrscheinlich schon längst da ist, wo man sagt, wir kriegen so oft Recht, aber es bringt uns nichts. Und wir werden vielleicht als Staat anerkannt, aber es bringt uns nichts. Also man bekommt juristisch Recht, da werden ja auch Hoffnungen dadurch geweckt, aber man hat von all diesen Resolutionen oder jetzt vorläufigen Anordnungen oder dem Gutachten faktisch ja nichts, weil der Staat faktisch zum Beispiel nicht besteht oder weil der Krieg ja trotzdem weitergeht im Gazastreifen. Also da werden ja Hoffnungen geweckt und dann aber gleich postwendend auch wiederum enttäuscht.
Man wird ja sehen müssen, ob das ein positives Ergebnis für die Palästinenser zeigt, zum Beispiel wenn aufgrund dieser Bewegung, die Sie richtig geschildert haben, eben doch eine wachsende Anzahl von Staaten einfach sagt, wir anerkennen dieses Gebilde mal. Ich glaube, das haben wir ja Norwegen und so.
Slowenien.
Also ist doch eine, ja, genau. Gut, das sind keine Großmächte, aber es sind auch große Staaten.
Also, und es sind westliche Länder. Spanien, Irland, Norwegen,
richtig,
Slowenien,
richtig.
Das sind ja alles EU-Mitglieder, beziehungsweise bei Norwegen westliche Länder, wo man nicht mehr sagen kann, das ist jetzt nur der globale Süden.
Nein, das sind natürlich keine Siege für die Palästinenser, aber es sind kleine Erfolge sind es schon. Also zum Beispiel auch die Politik der EU in Bezug auf die, da gibt es Vorschriften, da nageln Sie mich nicht fest, ob das welche Verordnungen das sind, dass also eine Kennzeichnungspflicht besteht für Agrarprodukte, ob die aus diesem palästinensischen Gebiet stammen oder nicht. Ich meine, das sind schon ganz kleine Erfolge, ja. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, es gibt leider Völkergruppen, die aus irgendwelchen Gründen wirklich immer die sind, die über den Tisch gezogen werden, deren Rechte vernachlässigt werden, genau wie zum Beispiel die Kurden. Das ist so eine Art geografisches Schicksal. Und in dieser Kategorie sehe ich eben auch die Palästinenser. Fürchterliche Krokodilstränen von Seiten der anderen arabischen oder muslimischen Regierungen, die gegenwärtig auch so für die Palästinenser sind, weil sie wissen, dass ihre Bevölkerung sonst auf die Straße geht, wenn sie das nicht. Also sehr viel Scheinheiligkeit und so weiter, das ist sicher ein Jammer. Ja, also.
Vielleicht ganz kurz noch zum Internationalen Gerichtshof ganz allgemein zurück. Ja. Das ist ja ein sehr technischer Prozess, der für Außenstehende oft schwer nachzuvollziehen ist oder nachvollziehbar ist. Und gleichzeitig, und die Frage haben Sie wahrscheinlich im Laufe Ihrer Karriere auch oft bekommen, haben dann viele Außenstehende das Gefühl und sagen, ja, und dann gibt es ein Urteil und es wird eh nicht umgesetzt. Sie haben auch vorhin den Nicaragua-Fall beispielsweise genannt oder eben auch im Teheraner Geiselfall. Und dass dann natürlich vor allem Außenstehende oft sagen, warum macht man denn das jetzt eigentlich? Oder allgemein, welche Funktion hat das Völkerrecht da jetzt eigentlich?
Eine Frau, die jetzt Anwältin in Spanien ist, hat eine Dissertation geschrieben, eine Münchner Dissertation auf Englisch, die bei Oxford University Press in den 90er Jahren, glaube ich, schon, hieß, glaube ich, The Compliance with Decisions of the ICJ. Und es gibt auch andere Untersuchungen dieser Art. Und ich glaube, das führt zum Ergebnis, dass man schon sehr aufpassen muss, welche Art von Prozessen man noch anspricht. Das israelische Verhalten im Augenblick ist ja wirklich ein absolutes Beispiel. Ihr könnt da sagen in Den Haag, wir müssen das machen und es tut uns leid. Aber es gibt viele Urteile, es gibt natürlich Feststellungsurteile, die keine großen Maßnahmen erfordern, der Staaten, die den Prozess verloren haben, das Urteil umzusetzen, weil eigentlich nur ein Zustand als rechtmäßig oder rechtswidrig dargestellt wird. Ich erinnere mich an Grenzstreitigkeiten zwischen mittelamerikanischen Staaten, wo wir dann gehört haben, während wir das Urteil verlesen in Den Haag, stehen sich an dem, dort wo der Fluss so quasi ins Meer fließt und die Grenze strittig war, sind die Staatsoberhäupter oder hohe Politiker der Staaten beieinander und warten auf das Urteil und schließen sich dann in die Arme und so. Das gab's mal, ich glaube, zwischen Honduras und südlich von Honduras ist das schon Nicaragua?
Ich bin ganz schlecht in Geografie. Ja,
da müssen wir es nachschauen, aber da wurde das so geschildert.
El Salvador vielleicht?
El Salvador, ja, das glaube ich, das war. Aber da müsste ich nachschauen. Also Honduras war einer der beteiligten Staaten und der andere liegt südlich davon. Und das müsste man durch einen Blick auf eine Karte feststellen, die ich leider nicht vor mir habe. Aber zum Beispiel der erste Fall, an dem ich beteiligt war, diese Kamerun-Geschichte und Bakassi-Halbinsel und so weiter. Da sieht man, da haben die verschiedensten wirtschaftlichen und politischen Kräfte mitgeholfen, dass dieses Urteil ein Erfolg wird. Es ging ja da auch um die Frage der Seegrenzen in Gebieten, in dem Golf von Guinea heißt der, glaube ich, in dem es also viel Erdöl und Erdgas gibt. Da kann man sich schon vorstellen, welchen Einfluss die großen Gesellschaften, die Interesse hatten am Abbau dieser Bodenschätze, welchen Einfluss die auf die Länder genommen haben und gesagt haben, wenn da mal Ruhe ist und eure Kriegsschiffe da nicht mehr herumfahren, dann hätten wir schon großes Interesse dran. Wir brauchen die Ruhe, um da abzubauen. Man hat den damaligen afrikanischen UN-Generalsekretär beobachtet, der vorher schon den Ländern gesagt hat, Freunde, die afrikanischen Staaten haben zeitweise ein so übles Bild angegeben, was Völkerrecht anbetrifft, also diversen Gewalthaber, die es da gab. Dieses Urteil werdet ihr erfüllen und die hat Zusagen bekommen. Dann ist das Urteil erlassen worden. Dann hat sich gezeigt, dass die Zentralregierung in Nigeria zwar das Urteil gesagt hat, okay, wir bleibt uns nichts anderes übrig, aber dass die Provinz, die an Kamerun grenzt, da so aufmüffig wurde. Und Nigeria leidet ja allgemein an so einer Art zentrifugalen Tendenz der Gliedstaaten, die sich da so ein bisschen selbstständiger machen wollen. Und da ist es dann schon ein Erfolg der UN, des Generalsekretärs, wahrscheinlich auch Englands und Frankreichs, die ehemaligen Kolonialmächte, dass da am Schluss wirklich so war, dass die Bakassi-Peninsula von den Nigerianern geräumt wurde und in die Gebietshoheit der Kameruner überging. Das war ein Prozess, der Jahre gedauert hat. Aber was ich damit sagen will, ist, es ist schon sehr oft so, dass eben auch politische Kräfte, wirtschaftliche Interessen in die Richtung gehen, dass man Urteile erfüllen soll, weil es Ruhe gibt, weil Situationen befriedet werden. Also ich glaube, dass der Satz most judgments oder in den meisten Fällen wird das meiste dessen, was der EuGH vorschreibt, dann auch erfüllt, dass der Satz seine Berechtigung hat. Also so richtige Ausfallserscheinungen gibt es relativ selten. Und man muss einen langen Atem haben, natürlich.
Wer muss den langen Atem haben?
Einen langen Atem, das Völkerrecht und die Völkerrechtler und das der Internationale Gerichtshof.
Ganz naiv gefragt, haben Sie sowas wie eine Art Lieblingsfall?
Also ich war ja 9 Jahre im EuGH und da war sicher der Völkermordfall der Fall, der sich am meisten eigentlich in mein Gedächtnis auch gegraben hat, schon wegen der Grausamkeit. Man hat da also von den Parteien, die Legal Briefs der Parteien waren zum Teil so Bildbände mit Fotos von einer Grausamkeit, die ich vorher noch nicht gesehen hatte. Wir hatten, dem Internationalen Gerichtshof wurde ja auch ein Film vorgeführt, den die Öffentlichkeit erst viele Jahre später zu sehen bekommen hat, nämlich die Erschießung von einer ganzen Reihe von bosnischen jungen Männern in Srebrenica, die da in den Wald geführt wurden. Mussten sich niederlegen und dann wurden sie einer nach dem anderen erschossen und dann kam einer und gesagt, halt, ich muss meine Maschinenpistole wieder laden und dann hat er da in Ruhe geladen und Zigarette im Mund, um dann die restlichen noch zu erschießen. Das ist jetzt irgendwie, ich habe kürzlich in der Presse davon gehört, dass das hat man uns so als Richtern gezeigt und so. Das gräbt sich natürlich schon ein. Da hat man schon lieber einen Fall, wo es also darum geht, ob ein Gebäude noch einer Botschaft noch den Schutz da genießt durchs Diplomatenrecht und Ähnliches.
Gibt es vielleicht auch einen schönen Fall, ja, der Ihnen auch einfällt, damit wir auch mal was Positives hineinbringen? Ja. Ja. Gibt es vielleicht da auch etwas, wo Sie sagen, das war eigentlich ein recht schönes Verfahren, eben nicht immer?
Ja, da war ich aber, glaube ich, nicht mehr dabei. Wenn Sie sagen, ein recht schönes Verfahren, da fällt mir keins ein in meiner Zeit. Aber es gab einen Fall, war das Äquatorialguinea und Frankreich oder so irgendwas, wo es darum ging, ob ein Gebäude, was die, glaube ich, in Paris vermietet hatten, das nicht mehr zu diplomatischen Zwecken verwendet wurde, dann noch den Schutz genießt. Das wäre dann so ein netter Fall, ja.
Also eher technisch.
Eher technischer Fall.
Mit so viel Leid einhergehend. Ja. Gut, dann müssen wir kurz vielleicht doch zu den negativen Dingen, die nun mal das Völkerrecht prägen, zurück. Weil Sie den Völkermordfall ja angesprochen haben zwischen Bosnien-Herzegowina und Jugoslawien bzw. Serbien-Montenegro. Viele fragen sich ja jetzt auch, wie könnte man überhaupt nachweisen, dass wirklich ein Staat als solcher Völkermord begeht? Weil wir haben ja da diese zwei Ebenen. Das eine ist, ob ein Individuum einen begeht und diesen Dolus Specialis hat, also wirklich diesen Völkermordvorsatz. Was anderes ist aber, wenn man wirklich sagt, ein Staat begeht einen Völkermord. Wie kann man sowas eigentlich beweisen überhaupt, dass das wirklich der Staat als solcher tut und nicht Einzelne, die sich vielleicht verselbstständigen, die von einem Staat unterstützt werden, aber eben nicht im Rahmen eines großen staatlichen Plans handeln. Wie kann man sowas überhaupt, oder wie hätte man das im Verfahren mit Jugoslawien bzw. Serbien überhaupt beweisen können? Weil die Grenze oder die Beweisschwelle ist ja sehr weit oben, vielleicht sogar so weit oben, dass es, kann man das überhaupt, außer wenn es wirklich ganz eindeutig ist, wie natürlich Nazi-Deutschland, aber kann man das in anderen Fällen dann überhaupt nachweisen, dass ein Staat, oder wie kann man das überhaupt nachweisen, dass das wirklich der Staat als solches tut?
Das ist natürlich eine schwierige Frage. Auf der anderen Seite könnte man vielleicht sagen, ist es nicht im Gegenteil so, dass wenn die Entscheidung über die Frage, was man eigentlich mit einem Angriff oder mit Gewalttaten gegenüber einer Gruppe im Sinn hat, ob das eine Völkermordabsicht besteht oder nicht, dass die Frage einfacher zu beantworten ist, wenn es um ein paar Leute geht, die an der Spitze des Staates stehen. Also ich würde sagen, es müsste auf jeden Fall eine Zurechnung, eine juristische Zurechnung zu dem Staat müsste möglich sein. Das heißt, Aussagen durch Politiker, die staatliche Ämter bekleiden, wie Herr Milosevic, der Präsident der Jugoslawien, der jugoslawischen war. Oder wir sind eigentlich darauf wirklich eingegangen, war auf der Ebene etwas, was hat er da eigentlich getan? Und das hat uns ja zu dem Ergebnis geführt, dass man bei Milosevic und damit zugerechnet dem Staat nur sagen konnte, ihr habt nicht die nötige Sorgfalt drauf. Ihr hättet mehr tun müssen, um eure Brüder Mladic und Karadzic davon abzuhalten, Srebrenica zu begehen. Man hat natürlich dann auch bei den Facts und dann auch in dem Urteil sehr abgestellt auf das, was das Jugoslawien-Tribunal einen Kilometer nördlich vom IGH an Facts gesammelt hatte. Es ist natürlich mühsam, aber bei den Fällen, die wir so kennen, ist doch die Idee erkennbar. Was wollten die Machthaber in Myanmar erzielen mit ihren Angriffen auf diese Volksgruppe der Rohingya? Meines Erachtens auch ein Fall. Meine Voraussage ist, es wird nicht auf Völkermord entschieden werden, sondern weil dort eine richtige Ethnic Cleansing Operation beabsichtigt war und durchgeführt wurde, genauso wie bei Jugoslawien. Wie bringe ich Leute, ihr Gebiet zu verlassen, mir ihr Gebiet zu überlassen, ihre Siedlungen, indem ich Horrortaten verfüge, sodass die einfach die Flucht ergreifen. Wie gesagt, bei Israel in Gaza sehe ich das auch anders. Da ist das Problem eher so die Vergeltung. Ich glaube nicht, ich meine, es gibt diese extremen Stimmen, die sagen, wir müssen die Palästinenser überhaupt dort wegbringen, die sollen irgendwo hin, wenn noch jemand übrig bleibt. Aber bei Bosnien war der Fall klar. Man wollte die 1 Million oder ich weiß nicht, wie viele Leute aus dem Land dann gegangen sind, dazu bringen, einfach wegzulaufen, damit die bosnischen Serben das für sich beanspruchen konnten. Es ist meines Erachtens auch eine falsche Betonung. Dieses Bestehen auf Völkermord führt natürlich dazu, dass man Sachen, die meines Erachtens genauso schlimm sind wie massive Verbrechen gegen die Menschlichkeit, dann ansieht und sagt, naja, ganz so schlimm ist es ja nicht, denn es gibt ja noch den Völkermord und den sehen wir da nicht. Also ich finde, das ist so in gewisser Weise fast eine Art, also ich scheue vielleicht das als Mode zu bezeichnen, aber wenn man einem Gegner irgendwas antun will, ist natürlich schon auf der juristischen Ebene, auf der Propaganda-Ebene der Vorwurf des Völkermordes das massivste, der schwerste Hammer, den sie bringen können. Aber ich finde, von der moralischen Verwerflichkeit her und so können Verbrechen gegen die Menschlichkeit genauso schlimm sein oder auf der Ebene der individuellen Verantwortung so Kriegsverbrechen.
Philipp Sainz hat ja die Frage aufgeworfen, was ist aus Sicht des Opfers das Schlimmere, wenn man Opfer wird von einem gezielten Angriff auf die Zivilbevölkerung oder weil man Opfer wird, weil man zu einer ethnischen und anstrichen rassischen, religiösen oder nationalen Gruppe gehört.
Das lässt sich abstrakt ja nicht beantworten, aber vielleicht ist das die Frage. Es wird dem einen mehr wehtun, wenn er aufgrund seiner Ethnie, seiner Religion verfolgt wird, gefoltert wird, und jemand anderer wird sagen, warum auch immer, das Leid war dasselbe Leid.
Ja, ja. Also ich würde die zweite Meinung vertreten, bin mir jetzt nicht sicher. Würden Sie das auch als Philipp Senz Auffassung bezeichnen? Ich meine, er baut halt seine literarische Karriere ein bisschen auf den Begriff des Völkermordes auf, ja. Aber auf der anderen Seite fand ich das zum Beispiel sehr gut, dass Philipp Senz zusammen mit einem englischen Richter vom Supreme Court zu Beginn gleich ziemlich unmittelbar nach dem 7. Oktober gesagt hat, Israel muss sehr darauf achten, wie es jetzt vorgeht, weil eben aus völkerrechtlichen Gründen und auch aus Gründen von einem gewaltigen Reputationsverlust. Also ich habe mich sehr gefreut. Philipp Senz ist ein persönlicher Freund von mir. Und ich war auch schon bei irgendwelchen Veranstaltungen auf einem Panel mit ihm, wo es über Völkermord ging und seine ganze Geschichte da in Lemberg und so. Aber der ist ein guter Mann mit guten Ratschlägen.
Ist nicht ein Dilemma beim Völkermord auch, dass wenn eine einzelne Person oder eine kleinere Gruppe, die für einen Staat handelt, also ihm zurechenbar ist, die staatliche Organe sind, also eine einzelne Militäreinheit, einzelne Polizisten, wenn die einen Völkermord begehen, kann man ja verkürzt eigentlich sagen, hat ja der Staat auch einen begangen, weil es ja Menschen sind, die als Teil des Staates für den Staat handeln. Und dann hat man im schlimmsten Fall die verkürzte Schlagzeile und sagt, der und der Staat hat einen Völkermord begangen, aber es war eine einzelne Eliteeinheit oder eben eine Polizeieinheit, die eben für den Staat gehandelt hat, die staatliche Organe waren, aber es war jetzt nicht der große staatliche Plan dabei.
Ja, aber wenn das um eine Klage zum Beispiel vom IGH gegen einen Staat geht, aber die Taten, um die es geht, sind verübt worden durch, sagen wir mal, eine relative, nicht isolierte, aber von nicht nur von den Streitkräften, sondern weit, dann wird es doch sehr darauf ankommen, auf die Zurechenbarkeit. Was hat die Zentralregierung dazu gesagt? Hat sie das zu verhindern gesucht? Hat sie das mit Sympathie begleitet? Dann kann man natürlich sagen, dann bist du, das wäre wohl Artikel 10 oder 11 der State Responsibility Artikel mit der Adoption, dass eine Gruppe macht, die Regierung stimmt zu, und das nennt sich dann Adoption of an Internationally Wrongful Act, so irgendwie. Also ich finde, wenn ein verrückter, rassistischer Polizist einen umbringt oder erschießt oder irgendwie foltert, mit einem eindeutigen genozidalen Absicht, finde ich, ist der Staat davon noch nicht betroffen, sondern es muss immer eine Haltung dazu der zentralen Staatsgewalt, die den Staaten außen vertritt, dazukommen.
Vielleicht noch eine letzte Frage zum IGH. Der Internationale Gerichtshof hat ja jetzt wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit, als er je in seinem Bestehen gehabt hat, was ja irgendwo gut und irgendwo auch schlecht ist. Aber was glauben Sie, macht das, oder wie war das bei Ihnen, was macht das, wenn man jetzt dort sitzt als Richter und Richterin und genau weiß, dass man lange verhandelt, sich alle Argumente anhört, alle Beweise ansieht und dann im Endeffekt aber gerade bei so hochbrisanten Fällen wie jetzt eben das Völkermordverfahren es trotzdem keine unmittelbaren praktischen Auswirkungen zumindest haben wird? Hat man da nicht vielleicht ein bisschen das Gefühl, wird man dann vielleicht zum Nihilisten, oder wie verhindert man, dass man zum Nihilisten wird?
Ja, also nihilistische Gefühle hatte ich da eigentlich nie. Also ich meine, dass zum Beispiel schon die jetzigen, sage ich mal, provisorischen Entscheidungen, die alle keine definitiven Sachentscheidungen seitens des IGH sind, schon einen großen Einfluss gehabt haben auf die Art und Weise, wie man das in der Welt sieht. Also ich sehe zum Beispiel die Haltung der deutschen Regierung diesbezüglich, die nach dem 7. Oktober eine völlig eindeutige Stellung, Parteinahme zugunsten der Israeli darstellt im Laufe der darauffolgenden Wochen und sicher auch unter dem Eindruck der Entscheidungen jetzt in dem Sinn des IGH sich geändert haben und zu einer doch ausgeglichenen Haltung geführt haben. Es gibt doch immer die Hinweise und sagt, Israel, pass auf, wenn da jetzt eine weitere Stellungnahme des IGH kommt, die jetzt für den Juristen vielleicht bedeutet, Mensch, wieder was völlig für die Katz gemacht. Das hat einen weiteren Reputationsverlust bei euch zur Folge, ganz klar. Israel einfach als Staat, der sich ums Völkerrecht nicht kümmert. Also ich finde, man kann den Erfolg oder die Wirkung einer Entscheidung des IGH nicht nur daran messen, dass in der Realität dann das passiert, was der Internationale Gerichtshof anordnet, sondern welche Folgen das hat, dass der Staat das nicht tut. Auch in Amerika hat sich die Haltung der USA in Nicaragua geändert, und es war eine große innenpolitische Diskussion die dann zu einer Änderung der Erfolg, wo auch das Urteil des Internationalen Gerichtshofs von 86 auch eine große Rolle gespielt hat.
Vielleicht noch kurz, weil wir den Internationalen Gerichtshof jetzt schon sehr breit diskutiert haben. Ich könnte da stundenlang reden bzw. zuhören zu dem Thema, aber ich wollte auch ganz kurz noch eingehen auf die Völkerrechtskommission, wo Sie ja auch waren. Jetzt ist das ja so, das sind ja, so, kann man sagen, die Art von Olymp für jeden Völkerrechtler vielleicht. Man möchte einmal Richter sein am IGH oder in der Völkerrechtskommission. Aber bei dem einen wird ja Recht kodifiziert bzw. eben vorangetrieben und beim anderen Rechtsprechung. Wie haben Sie denn da die Unterschiede wahrgenommen in der Arbeit bei der Völkerrechtskommission und auch im Verständnis und im Selbstverständnis der Völkerrechtskommission im Vergleich zum Internationalen Gerichtshof?
Also ich muss nachträglich sagen, aber ich mache so ein Sterndal vorne weg und sage, das hat also nichts zu tun mit Fuchs und sauren Trauben und so. Ich war ja beim Internationalen Gerichtshof, wenngleich nur für 9 Jahre, was aber auch politische Gründe hatte. Aber nachträglich muss ich sagen, dass mir die Zeit bei der International Law Commission, sagen wir intellektuell, viel mehr Spaß gemacht hat als die Zeit beim Internationalen Gerichtshof oder die Tätigkeit. Ich finde, gerade für jemanden, der aus der Völkerrechtswissenschaft kommt, vielleicht sollte der auch nicht so ein reiner Theoretiker sein, sondern auch ein bisschen ein praktisches Gespür haben. Und ich meine, ich bin ein Vorarlberger und die haben vielleicht eh schon so ein bisschen praktisches Gespür und einen hochentwickelten Pragmatismus. Da fand ich die Arbeit in der ELC wirklich hochinteressant und vor allem, also mein Lieblingsthema war die Staatenverantwortlichkeit, da mitzumachen bei einer progressiven Ausgestaltung eines der großen Kapitel des Völkerrechts. Was passiert, wenn ihr das verletzt? Das war schon unglaublich anspruchsvoll. Und also meine Liebe galt da natürlich der, sage ich mal, der Multilateralisierung von State Responsibility, der auf Verpflichtungen, die Verpflichtungen erga omnes unterzubringen. Artikel 42, Artikel 48. Was können Streit, also so tolle Auseinandersetzungen, auch wiederum die Mittagszeit, da erinnere ich mich noch, mit James Crawford, wie man das nennen soll, das Baby, in Artikel 48 States. Er hat vorgeschlagen, das sollte heißen, also die einen die Injured States und das andere States, Interested States. Und ich habe dann die Meinung vertreten, also ein Interesse, ein rechtliches Interesse gibt's auch bei nicht, also seine Auffassung war, man sollte es machen, also die nur interessierten Staaten, die aber nicht verletzt wurden. Ich habe gesagt, also das Interesse ist für mich ein übergeordnetes, bei all den Fällen gibt es ein staatliches Interesse. Und das Ergebnis war dann vor dem Mittagessen, so mehr oder weniger zu sagen, States other than interested states sind die im Sinn von Artikel 48, die dürfen auch noch was tun, wenn eine Verletzung. Das ist eine sehr unelegante Formulierung, aber wir haben einfach nichts Gescheiteres gefunden. Und das war für mich einfach, das war absolutes, fast Lustgefühle als Völkerrechtler. Und sowas gibt es beim Internationalen Gerichtshof nicht. Beim Internationalen Gerichtshof sind sie in ein Verfahren eingebunden, das sich über fast ein Jahrhundert entwickelt hat. Ich kann mich erinnern, ich habe in einem Fall, der mich furchtbar aufgeregt hat, das war Georgien gegen Russland, da habe ich dann meinen Kollegen einfach einen Brief geschrieben, so zwischenhinein, in dem ich gesagt habe, also ich finde, dass das und das unmöglich etc. Und da wurde ich richtig zurechtgewiesen dann. Es hat gesagt, du kannst als Richter in einem bestimmten Verfahrensabschnitt deinen Kollegen nicht einfach einen Brief, eine E-Mail schreiben, wo du deine Meinung kundgibst. Wenn du deine Meinung kundgibst, dann schreib gefälligst deine Dissenting Opinion oder bring deine Meinung zum Ausdruck, wenn der erste Draft des Drafting Committee vor dir liegt, aber nicht einfach in einem Brief. Und die Sachen, ich war halt in München als Völkerrechtsprofessor immer, München war toll und ich war der Einzige und ich musste mich nicht koordinieren. Ich war sozusagen, ja, losgelassen in gewisser Weise. Und da war natürlich die ELC toll, weil man da in die Sitzungen gehen konnte und sagt, ich habe da ein Konzept und ich möchte dem State Rapporteur, also dem Special Rapporteur, etwas ausreden oder etwas zustimmen. Und ich habe da einen Text und hin und her. Oder ob man beim IGH dann sitzt und wo man überhaupt nur als Judge Simmer angeredet wird, nie mit irgendwie sogar einen Vornamen, undenklich, nicht beim IGH. Ich bin jetzt in dem Iran United States Claims Tribunal und einer meiner ersten Beiträge dort war, dass ich darauf hingewirkt habe, dass man sich da mit dem Vornamen anspricht. Da heißt dann, ein Iraner sagt, den Gegensatz zu dem, was ein Amerikaner sagt, what Tom just said, sagen wir, regt mich auf und so weiter. Und die Sachen machen für mich einen Unterschied. Ich brauche so eine Atmosphäre. Das ist halt die Atmosphäre eines guten Seminars. Ja. Und das hat man beim IGH sehr selten. Und bei der ILC kam es doch immer wieder zustande. Also die ILC war nachträglich für mich eine interessantere Tätigkeit als die gerichtliche Tätigkeit.
Jetzt muss ich da trotzdem noch mal ganz kurz einhaken. Wie politisch sind dann ja auch einzelne Richter, zumindest wenn man zum Beispiel weiß, ein Richter ist aus Russland, der wird jetzt wahrscheinlich nicht stimmen gegen die Position seiner eigenen Regierung oder auch die Richterin oder der Richter aus den USA wird jetzt typischerweise zumindest keine grundsätzlich andere Auffassung vertreten als der Staat, der ihn oder sie entsendet hat. Also wie politisch sind denn die Akteure und oder anders gefragt, ich nehme mal nicht an, dass man bei Ihnen angerufen hat, das Außenministerium.
Nein, nein, nein. Also ich muss sagen, ich habe manchmal, also das Auswärtige Amt in Berlin hat mich absolut in Ruhe gelassen, sodass ich manchmal einfach einmal gewagt habe, einen Anruf zu tätigen, zu sagen, wie geht's denn dem und wie geht's denn dem. Und ich habe gehört, der fehlt was und hin und her. Und die dann wirklich nur auf das bezogen geantwortet haben, weil sie so darauf verpicht waren, dass das immer ja nicht den Eindruck kriegt, wir wollen ihn in eine bestimmte Richtung drängen. Das gilt besonders auch für den letzten Fall, den ich dort erlebt habe. Das war ja die Klage Deutschlands gegen Italien über die Staatenimmunität. Also die absolut, was da bei anderen passiert, kann ich nicht sagen. Vor allem, wenn die aus dem Auswärtigen Amt stammen und dann halt, was die noch an Kontakten, ist sehr schwer zu sagen. Da habe ich eigentlich eher unangenehmere oder negativere Erfahrungen in Schiedsverfahren gemacht, wie in dem Fall zwischen Kroatien und Slowenien, wo ich auch Schiedsrichter war, wo es ja zu einem Skandal kam diesbezüglich. Und es ist ja so, beim IGH ist ja so, da sind 15 Richter und ich war der deutsche Richter und es gab einen einzigen Fall, wo man halt persönlich, nicht persönlich, wo mein Heimatstaat betroffen war, nämlich die Klage Deutschlands gegen Italien. Und da wird schon erwartet, dass man, ich finde, das ist ja auch die Aufgabe, für die in anderen Fällen der Richter ad hoc eingesetzt wird, dass die Situation des eigenen Staates schon mit besonderer Vollständigkeit dargestellt wird und gesagt wird. Also bei uns ist das nämlich wirklich so und hin und her. Ja. Das wird erwartet und niemand erwartet, dass man sich jetzt heldenhaft gegen den eigenen Staat wendet, außer es ist eine echte Gewissensfrage. Ja. Also ich... Und dann gab es natürlich Georgien gegen Russland. Das war
was hat Sie denn da so geärgert, weil Sie gesagt haben?
Nein, was mich da geärgert war, war die Anwendung oder die Auffassung zu der Bestimmung in der CERT-Konvention, also Racial Discrimination Convention, Artikel 21 ist das, glaube ich, wo gesagt wird, du darfst deinen Fall nur zum IGH bringen, wenn entweder ein Schiedsverfahren vorausgegangen ist oder irgendwie ernst, also ich habe die Worte nicht mehr im Kopf. Also es muss ein Dispute vorliegen in dem Sinn und das besetzt voraus ernsthafte Versuche, deine Meinung vorzubringen und den anderen Staat zu einem Einlenken zu bringen und so weiter. Da hat man dann in der Sache, als es um die Zuständigkeit ging, also in der Phase, war die Meinung des Gerichtshofs plötzlich eine andere wie die 2008 gegenüber den Provisional Measures. Insofern, als man gesagt hat, die Georgier haben nicht die nötigen Anstrengungen unternommen gegenüber Russland, dass sie jetzt zum IGH gehen können. Und das fand ich war schlicht nicht der Fall. Und das hat mir dazu gebracht, in dem Fall einmal an einer Joint Dissenting Opinion mitzumachen und selber noch 30 Seiten im Druck dazu zu schreiben über die ganzen Kontakte zwischen den Staaten. Und da könnte ich auch zitiert haben, das hat mir immer Spaß gemacht, in so Urteile oder Opinions so ein bisschen was hineinzubringen. Den Spruch von Putin damals, der gesagt hat, Saakaschwili, der Präsident, können Sie auch nachschauen, dass er gesagt hat, wenn ich ihn in die Hand kriege, hänge ich ihn an seinen Eiern auf. Und mir dachte, das ist keine gute Voraussetzung für einen erfolgreichen Verhandlungsprozess. Und so Sachen haben mich sehr aufgeregt. Ich fand da eine Änderung der Haltung der Mehrheit des Gerichts, die ich nicht, und ich, das hat mich gestört, dass es also so einen gewissen Widerstand gegen das russische Verhalten so einzuordnen, wie man es jetzt vielleicht in der Rückschau eigentlich noch klarer sieht.
Ist das dann auch so, weil manchmal wirft man ja Gerichten ganz allgemein vor, dass sie sich möglichst aus der Affäre ziehen wollen, indem sie streng sind bei der Zuständigkeit und der Zulässigkeit von Klagen. Ist es beim Bundeslandgerichtshof auch so, dass er vielleicht eher manchmal denkt, wenn es eine Möglichkeit gibt, sich mit einem Fall, weil er eben so brisant ist, nicht zu beschäftigen, dass er es eben nicht will, oder gerade umgekehrt, dass er versucht, möglichst sich mit einem Verfahren auseinanderzusetzen, weil es so wichtig ist oder weil es so spannend ist oder weil es so interessant ist?
Also wenn Sie da den Gerichtshof, wenn zu einem Sprecher des Gerichtshofs ginge oder den Registrar des Gerichtshofs diese Frage stellen, wird er sagen, das spielt keine Rolle. Ich glaube, Sie, Ihre Frage kann ich positiv beantworten. Das macht schon was aus. Man merkt es an Fällen, wie zum Beispiel auch bei der Wall Opinion, wo ja so bestimmte Voraussetzungen vorliegen müssen, damit die Zuständigkeit gegeben ist. Gerade wenn sich andere UNO-Organe damit befassen, die Sache auch beim Sicherheitsrat war und so weiter und so weiter. Da merkt man das schon. Und ich würde sagen, bei manchen Fällen, ich müsste die Liste der Fälle jetzt durchschauen, aber so Geschichten wie die Kochen Zugehörigkeit Jerusalems zu Israel oder was gäbe es denn noch?
Aber ich dachte mir das zum Beispiel bei Kosovo, da hat er eigentlich nur ganz eng interpretiert, ja, die Frage, darf Kosovo sich unabhängig erklären, anstatt einzugehen auf die Frage territoriale Integrität von Serbien und dergleichen, sondern eigentlich nur gesagt, naja, unabhängig erklären darf jeder, ist nicht erlaubt, ist nicht verboten, ist vom Völkerrecht nicht geregelt. Obwohl alle sich erwartet haben, eine eindeutige Antwort auf die kosovarischen Bestrebungen, unabhängig zu werden.
Ich kann da leider nicht aus dem Nähkästchen plaudern, weil man eigentlich über seine richterliche Tätigkeit in dem Sinn nicht berichten soll. Und das würde ich auch nicht machen, aber das war schon ein Fall, wo sich Meinungen gegenüberstanden im Gerichtshof. Und eine Meinung, die darauf gerichtet war, dass man was Umfängliches sagt, also eine richtige, substanzielle Antwort gibt zu dem Fall. Aber es gab eben auch die andere Meinung. Und ich muss sagen, die hat sich einfach zahlenmäßig durchgesetzt beim IGH, dass man das mit dieser, ihr habt uns so etwas ungeschickt gefragt und das gibt uns die Möglichkeit, minimalistisch zu antworten. Und ich glaube, es gibt bestimmte Fälle, wenn die jetzt vor den Gerichtshof kommen, dann sitze ich da in München und denke mir, mein Gott, die Kollegen werden das eigentlich hassen. Also diese Fälle sind nicht beliebt. Es ist nicht so, dass die Leute dort sagen, Mensch, endlich irgendwas und dann wird das Messer geschliffen, das juristische. Ich glaube, am ehesten hat man also schon so einen tollen territorialen Fall, eine schöne maritime Grenze, wo der IGH ja schon fast so eine Art mathematische Technik entwickelt hat, wie man da vorgeht. Das ist dann friedlich-schiedlich und reckt nicht so auf wie die anderen Fälle. Aber man muss die natürlich nehmen. Aber dass keine Freude darüber besteht und dass sich das vielleicht dann so ausdrückt wie im Mauergutachten oder in dem einen oder anderen Fall, wo dann einfach die Zuständigkeiten, das würde ich sagen, na, kann man eigentlich sagen.
Bevor ich Sie zu lange löcher zu den möglichen hinter den Kulissen stattfindenden Dingen beim IGH, vielleicht nochmal ganz kurz zur Völkerrechtskommission, die große Frage, weil die ja damit zusammenhängt. Der Anspruch ist ja, dass hier alle Rechtskulturen und Rechtstraditionen zumindest repräsentativ abgebildet sind. Und da ist ja die große Frage auch von den vier Roberts, ist das Völkerrecht international? Also ihr Buch ist International Law International. Ist die Völkerrechtskommission, kommt die ILC diesem Anspruch entsprechend nach? Ist es da wirklich so? Weil ich habe mir da manchmal gedacht, wenn ich mir die Biografien angesehen habe von den Mitgliedern, sind die ja trotzdem tendenziell von westlichen Universitäten stark geprägt, weil auch wenn sie jetzt aus einem Land aus dem globalen Süden kommen, hat man dann trotzdem oft auf einer Elite-Uni studiert und dann ist das Völkerrecht vielleicht doch stark westlich geprägt, oder? Ist es trotzdem so, dass die Verankerung in der jeweiligen Rechtsordnung, aus der man ursprünglich kommt, stark genug ist oder in der Rechtskultur, dass man wirklich sagen kann, die ILC bildet alle Rechtskulturen ausreichend oder zumindest dem Ansatz nach halbwegs ausreichend ab?
Gut, ich gebe Ihnen meine ehrliche Antwort, die mich wahrscheinlich in den Augen vieler Leute als, na, vielleicht nicht gerade als Rassist, aber eine Antwort, die also so gecancelt wird von vielen Leuten. Die Kommission hat ja 34 Mitglieder persönlich. Wenn man sieht, woher die stammen, es geht zwar nach diesen Gruppen, die es bei der UNO immer gibt, aber da ist eine, ich finde, adäquate Repräsentanz eigentlich der Staatengruppen schon gegeben. 34 ist eine große Zahl und so weiter. Was ich jetzt dazu sage, ist rein meine Erfahrung aus meinen, was waren das, 6 Jahren in der ILC, glaube ich. Und das war, dass von diesen 34 Staaten kaum jemals mehr als 25 bei den Sitzungen anwesend waren. Und dass eigentlich das maßgebliche Geschäft der International Law Commission zu meiner Zeit, ich sage immer zu meiner Zeit, betrieben wurde von 8 oder 9 Personen unter den 34. Und von diesen 8 oder 9 Personen sind die allermeisten aus westlichen Staaten gekommen. Das ist ein Fakt. Das kann man zurückführen auf alle möglichen Faktoren, aber so war es halt bei mir. Das waren dann die Leute, die am Nachmittag im Drafting Committee saßen und die wirkliche Arbeit gemacht haben. Das waren meine Freunde aus England und Frankreich und muss man sagen.
Vielleicht noch ganz kurz zurück, weil Sie es angesprochen haben, zu den Schiedsgerichten. Wenn Sie eben beim Iran-US Claims Tribunal sagen, dass die Leute dann ja mit dem Vornamen einander ansprechen, dann ist das ja eigentlich so, wie es sein sollte. Weil für viele Menschen, vor allem für Laien, ist das ja ganz schwer vorstellbar, dass auf einmal da ausgerechnet der Iran und die USA es geschafft haben, ein gemeinsames Tribunal einzurichten, das lange Bestand hat, auch während all dieser Spannungen, wo darüber gesprochen und geurteilt wird, was passiert mit enteigneten US-Amerikanern im Iran oder auch Iranern, die ihrerseits sich von den USA ungerecht behandelt fühlen. Also das ist ja eigentlich ein Beispiel, wo man sich denkt, wie ist das überhaupt möglich?
Es waren ja zur Zeit, als die Geiselaffäre beigelegt wurde und die Geiseln freigelassen worden waren, gab es in Amerika hunderte von Prozessen amerikanischer Firmen und Privatpersonen gegen Iran vor amerikanischen Gerichten. Und eine große Leistung war die Zentralisierung durch das Algiers Accord, durch dieses Abkommen, die gesagt haben, das könnt ihr alle vergessen, diese Prozesse werden alle eingestellt oder übertragen, ihr könnt diese Klagen jetzt einbringen bei dem Iran-US Claims Tribunal, was wir jetzt da schaffen. So dass auch keine Diversifizierung von Rechtsprechung gibt und so weiter und so weiter. Und dann gab es natürlich eine erste große Phase, wo sehr viele Klagen von Einzelpersonen oder Firmen, Aramco ist natürlich eine beträchtliche Einzelperson, das ist klar, stattfanden. Es waren 4000 Klagen sind da eingebracht worden, 900 wurden entschieden und 92 hat man dann diese erste Phase abgeschlossen mit einem Vergleich. Da haben die Iraner, ich glaube, es war 1 oder 2 Milliarden Dollar bezahlt und dann waren die kleinen Fälle abgeschlossen. Inzwischen gibt's nur mehr Fälle, große Fälle, sogenannte Contractual Claims über Kontrakte, die zwischen dem Iran, dem Staat Iran und dem Staat USA abgeschlossen worden sind. Und das Interessante ist, dass es jetzt alle diese Fälle führen zu Klagen Irans gegen USA. Das ist alles, was wir jetzt noch zu tun haben, sind lauter staatliche Klagen des Staates Iran gegen USA auf Bezahlung bestimmter Schulden und so weiter und so weiter. Deshalb ist es eine einseitige Situation und man fragt sich, warum wird das eigentlich vorangetrieben? Man sieht eine gewisse Geduld der USA. Es hat ja früher vielleicht Gründe gegeben, die jetzt nicht mehr bestehen. Ich habe mal gehört, die Bezeichnung Spandau für das Iran-US Claims Tribunal. Was wurde damit gemacht? Es gab nach dem Zweiten Weltkrieg einen der Hauptkriegsverbrecher der Nazi war ja der Hess. Und der Hess landete in dem Gefängnis in Berlin. Und in den schlimmsten Zeiten der Berlin-Krisen, die es da alle paar Jahre mal gab, und wo sich die Panzer gegenüberstanden, also quasi, haben sich alle vier, auch die sowjetischen Leute, mit den westlichen Alliierten getroffen, um den Speiseplan von Herrn Ress und die Hess und die Kosten dieses Gefängnisses zu besprechen. Und da hat man immer gesagt, und das war die einzige funktionierende Stelle, wo die Leute bei dem Grad der Feindschaft, der sich da gerade ergab, zusammengetroffen sind. Und so hat man auch unser Gericht gesehen und gesagt, das ist natürlich eine Stelle, wo es, die Schutzmacht ist ja die Schweiz, aber die Schweiz macht da nur so traditionelle Schutzmachtfunktionen. Und da war für lange Zeit dieses Tribunal die einzige Stelle, wo sich Iraner und Amerikaner regelmäßig getroffen haben, ohne aufeinander loszugehen und in anständiger Form. Und wie ich gerade geschildert habe, sogar auf der Basis von sich mit Du anzureden, miteinander umgehen. Ob dann in Verbindung mit dem Tribunal noch andere Sachen geregelt wurden zwischen den Staaten. Man sagt immer, es gibt hier Verhandlungen, über die man einfach nichts liest. Dazu kann ich nichts sagen, ob das im Augenblick so Fall ist. Aber ein Fakt ist, dass während die sich amerikanische Kriegsschiffe im Persischen Golf iranische Bohrinseln angegriffen versenkt haben, meine Kollegen, meine Vorfahren da in Den Haag über diese Fälle verhandelt haben. Es hat keinen Einfluss gehabt auf diese Entscheidungs-, auf die Prozesse dort. Und das finde ich bemerkenswert. Es ist natürlich die Spannung, die beim IGH nur besteht in Einzelfällen. Aha, der deutsche Richter, der hat jetzt eine bestimmte Situation, weil Italien den Staat klagt und vielleicht gibt es einen italienischen Richter ad hoc, der ein guter Freund von Simmer ist. Und das ist natürlich interessant dann. Und bei dem Iran-US-Claims-Tribunal ist diese Spannung ja eingebaut. 3 amerikanisch besetzte Richter, 3 Iraner, dann die 3 in der Mitte. Da ist das Bestandteil des Geschäfts dort und der Soziologie. Und das finde ich ganz besonders spannend. Also auf der einen Seite sitzen die Iraner, auf der anderen Seite die Amerikaner. Man bemüht sich mit beiden Gruppen, gute Kontakte zu pflegen. Und man macht das und behandelt ernsthaft, ohne sich anzuschreien und so. Und das finde ich bemerkenswert. Also mir macht die Arbeit dort auch Spaß. Auf der anderen Seite ist es ein unglaublich mühsames Geschäft, weil es eigentlich nur mehr so um Rüstungsverträge jetzt gibt. Das Einzige, was mich da so besonders interessiert, war halt am Anfang, es gibt ein Verfahren, das allerdings nicht bei uns landete, oder einen Fall, der betraf 4 Zerstörer des damals modernsten Typs, also Kriegsschiffe, die die Iraner gekauft haben und die sie dann wieder losgeworden sind. Und das sind Sachen, die mich interessiert haben. Und die haben dann gemerkt, war immer wieder von Waffen die Rede, von Bezeichnungen und so weiter. Und mein Spaß an der Sache bestand auch darin, dass ich vielleicht als einziger von den Juristen wusste, aha, also ich kann mich erinnern, eine Sache war, da hieß es 105 mm Artillerie. Und da wusste ich, die 105 mm Artillerie geht zurück auf Haubitzen, die ich vom Bundesheer her kannte, amerikanische 10,5 cm Geschütze. Und dann war dort 106 mm Artillerie. Und da haben die Leute gedacht, das ist ein Druckfehler. Und ich habe gesagt, nein, das ist die rückstoßfreie Panzerabwehrkanone, die man auch beim österreichischen Bundesheer auf dem Chip montiert hatte. Also so, das war nur so ein Rohr montiert und da zischt es. Und das hat mir Spaß gemacht. Jetzt sind wir aber seit Jahren an der juristischen Aufarbeitung und das ist dann eine mühsame Sache. Da betreibt man zum Teil eine Art völkerrechtliche Archäologie, weil man sagt, der Vertrag geht zurück auf das Jahr 73 und dann, das sind Lieferungsverträge und Bedingungen. Damals gab's, da hat man viel mit Fernschreibern, glaube ich, geschrieben. Und das Zeug ist dann zum Teil halb nicht mehr richtig leserlich und so. Und dann da festzustellen, ob im Jahr 1978 im November ein bestimmtes Formular mitgeschickt wurde mit einer Ladung oder mit einer Ladung, Schiffsladung voll mit Artilleriegranaten oder nicht, oder ob die Zahlen der Granaten übereinstimmen mit den Zahlen, die auf dem Formular angegeben sind. Das sind so Sachen, die uns jetzt bewegen. Und das ist natürlich schon, sagen wir mal, grenzwertig. Ja,
ja, weil beim Völkerrecht denkt man reflexartig an das Gewaltverbot, man denkt an Menschenrechte und jetzt auf einmal höre ich von Lieferverträgen aus dem Jahr 1978 und ob die Lieferung auch wirklich eingetroffen ist. Ja gut,
ich mache natürlich auch, habe in den letzten 10-12 Jahren auch so 20-25 Investitionsschutzverträge gemacht und da geht es natürlich dann auch um so Sachen. Also echte Schiedsverfahren bei ICSID oder beim Ständigen Hager Schiedshof. Aber diesbezüglich ist die Arbeit an dem Iranius Claims Tribunal schon eine Arbeit, die viel Geduld erfordert.
Darauf wollte ich Sie als Letztes auch noch ansprechen, eben diese Schiedsverfahren, weil das wird ja auch teils sehr scharf kritisiert, weil man sagt, das ist eine Parallelrechtsprechung, da werden transnationale Wirtschaftsunternehmen privilegiert, weil Einzelpersonen haben nicht den gleichen Zugang zu einem exklusiven und exquisiten Rechtsschutzsystem, aber Investoren können Staaten klagen. Gleichzeitig sagt man, dass aber Grundbedingung, dass die Investoren überhaupt Geld in die Hand nehmen und in ärmere Länder oder in unsichere Länder gehen und dort auch Geld investieren. Wie sehen Sie das jetzt als Praktiker? Weil Sie kennen ja wahrscheinlich all diese Vorwürfe, die von außen immer kommen in Richtung private Schiedsgerichtsbarkeit und Privilegierung von Konzernen und die armen Staaten oder eben, dass man manchmal auch sagt, umgekehrt, die Staaten, die Konzerne schlecht behandeln und Willkürherrschaft dort haben und deswegen sich nicht wundern dürfen, wenn man den Gerichten von Staaten, die keine Rule of Law haben, also keine Rechtsstaatlichkeit, nicht vertraut und deswegen als Konzern lieber ein Investitionsschiedsgericht einberuft. Wie sehen Sie denn das? Ich weiß jetzt nicht, wie das eine große Frage ist.
Also ich bin ja, ich sage mal, vielleicht ein bisschen atypisch in diese Investitionsschiedsgerichtsbarkeit reingekommen. Ich bin ja schon in die ILC gekommen mit so einem gewissen Ruf. Stasima ist ein Menschenrechtler. Alain Pelé hat mich einmal ausführlich, auch schriftlich, hat gesagt, das ist ein droit de l'homiste, aber der noch irgendwie bei Verstand ist. Also nicht so ein abgehobener Menschenrechtler, und das stimmt auch, Menschenrechte. In der ILC findet man da eine bestimmte Heimat, wenn es um ein bestimmtes Thema geht. Beim IGH kommt das in Fällen immer wieder vor. Bei der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit habe ich mir einfach bei jedem Fall, ich war in, ich würde sagen, 80-90% der Fälle, die ich hatte, war ich immer Vorsitzender, weil wenn man ehemaliger Richter beim IGH ist, ist man auf so einer imaginären Liste wahrscheinlich von Leuten, die eher als Vorsitzende in Frage kommen. Und da kann man sich nur bei jedem Fall fragen, ist das ein Fall, den du, wo du findest, da ist es fair und anständig und auch gerecht, gegen einen Staat vorzugehen? Oder ist das so ein Beispiel, wie es Matti Koskinen mir mal vorgebracht hat? Er hat gesagt, da ist so eine Firma, die hat im Ausland investiert, aber hat halt kein Glück oder ungeschickt gehandelt und erleidet da Verluste. Und dann spricht sie mit ihrem Anwalt und sagt, Freunde, da habe ich noch eine gute Idee, bring mal eine Klage ein aufgrund eines Bitten. Und da sagen wir einfach, man hat uns schlecht behandelt, wir wurden diskriminiert und so weiter und behaupten und dadurch einen Schaden von 100 Millionen Euro erlitten. Und dann kommt das vor ein Schiedsgericht und das Schiedsgericht ist zwar auch der Meinung, also Moment einmal, also so war es ja doch wieder nicht. Daher kriegen die im Ergebnis vielleicht dann 11,5 Millionen Euro zugesprochen und das Schiedsgericht findet, da waren wir doch ordentlich gerecht. Und wenn man dahinter sieht, ist es doch eigentlich wirklich eine unfaire, unmoralische Art, einem Staat so quasi noch Steuergelder abzunehmen, der eigentlich nichts auf dem Gewissen hat. Also ich finde, und das Einzige, was man da machen kann, ist, dass man bei jedem Fall sich fragt, wie stehst du da eigentlich da? Verleugnest du jetzt da eigentlich dein menschenrechtliches, den Rest von Gewissen, den du noch hast, oder nicht? Und ich muss sagen, ich kann mir da keinen, wirklich gesagt, ich kann mir da keinen Vorwurf machen. Da gab es Zustände vor innerstaatlichen Gerichten und so, die einfach unglaublich sind. Also Rechtsverweigerung, Korruption und Ähnliches. Ich bin in der glücklichen Lage, sagen zu können, ich habe keine Entscheidung gefällt, wo ich eigentlich ein schlechtes Gewissen haben muss. Kann ich sagen, ja. Müssten Sie mir halt glauben.
Ich glaube es Ihnen, ja. Warum auch nicht? Verstehen Sie, dass es da schon die Kritik auch gibt, das System als solches zu hinterfragen?
Wenn man sagt, unbedingt. Ja. Soll ich mal sagen, das Verfahren ist nicht ausgewogen. Es ist ja nie der Staat, der so ein Verfahren in Gang setzt. Es ist immer ein Investor. Und der Investor sucht dann eine effektive Vertretung für seine Interessen in den großen Law Firms und so. Natürlich wehrt sich der Staat, aber es ist ja nicht selten so, dass man so das Gefühl hat, wenn der ausländische Staat nicht auch durch eine große Law Firm vertreten wird, sondern es vielleicht auf eigene Regie macht, dann kommt ihm das vielleicht billiger. Aber die großen Law Firms sind einfach raffinierter und so weiter. Ich habe das zum Beispiel gesehen bei den Spanien-Fällen. Da gibt es ja über 50 Fälle, die alle damit zu tun haben, dass die Solar- und Windenergie in Spanien gefördert wurde, dass die Förderung dann zurückgenommen wurde und dass sich dann zahllose fast Investoren beklagt haben und es Fälle gegen Spanien ging. Die haben sich zuerst helfen lassen von so einer Firm, haben das aber dann in Eigenregie gemacht. Und ich finde, die sind nicht so gut damit gefahren. Also die einfach schlichte eigene Juristen einzusetzen. Sondern eine große amerikanische oder englische Firm, die halt einfach praktische Einsichten und eine Raffinesse haben, die man vielleicht in staatlichen Rechtsabteilungen nicht so unbedingt findet. Und es ergibt sich ein Ungleichgewicht zugunsten der Investoren. Und es gibt ja auch, sagen wir mal so, Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, die das auch vertreten. Und Brigitte Stern eigentlich hat 100 Fälle an der Hand. Man kann nicht sagen, am Hals ist ja was Angenehmes. 100 Fälle, aber die 100 Fälle sind eigentlich alles Fälle, wo sie Staaten vertritt gegen Investoren. Weil sie auch ganz stark dieses Gefühl hat, das ich jetzt ein bisschen schildern wollte, der Ungleichheit. Und dann gibt es berühmte Schiedsrichter, Brouwer und so weiter, die eigentlich, wo man sagen kann, der hat eigentlich nie irgendeinen Staat vertreten, sondern immer den Investor. Und was natürlich, jetzt muss man die eigene Haltung ansehen, in dem Geschäft, das ja auch lukrativ ist, wo habe ich die besten Chancen? Ja, wer bringt denn die Fälle? Die Fälle kommen immer von Investoren, vertreten durch, jetzt sage ich mal, die großen Law Firms. Und die großen Law Firms greifen natürlich auf die Schiedsrichter zurück, vorzugsweise, die Investoreninteressen vertreten und erfolgreich vertreten haben. Gut, der Staat muss sich natürlich dann auch einen Schiedsrichter oder eine Schiedsrichterin suchen. Die findet man ebenfalls. Aber ich finde, die Initiative und so ist immer auf der anderen Seite.
Das ist eine Frage, die ich mir selbst da oft gestellt habe schon. Wenn man zum Beispiel weiß, dass der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin, die vom Staat bestellt werden, für den Staat stimmen und umgekehrt, der Schiedsrichter, die Schiedsrichterin vom Investor für den Investor stimmen wird. Wie einigt man sich dann darauf auf den Dritten, der eben die entscheidende Stimme haben wird?
Also ich muss sagen, ich habe schon Fälle erlebt von Schiedsgerichten, so Investitionsschiedsgerichten. Das war für mich der Idealfall. Wenn ich mir vorstelle, ich bin der Mann vom Mond und schwebe dann über so einem Verhandlungsraum wie dem Raum, in dem wir hier sitzen, und höre so zu, wie die so verhalten, und ich kann nach einer Stunde des Zuhörens eigentlich nicht sagen, aha, das muss ja der Vertreter des Claimants sein und das ist der typische Staatenvertreter, sondern es ist eine sachliche Diskussion. Da kommt vielleicht ein Argument, ein Interesse des Staates durch den einen besser zum Tragen, aber an und für sich, wenn der das Argument der Gegenseite einfach besser findet, dann akzeptiert er das. Das waren für mich die Idealfälle. Ich habe relativ selten Fälle gehabt, wo der Vertreter des Claimant ganz die Haltung vertreten hat. Ich habe das auch gehabt. Das war allerdings für einen Fall gegen Argentinien, wo der Argentinien vertretende Schiedsrichter, sobald er gemerkt hat, der Wind geht gegen ihn in dem Schiedsgericht, nicht mehr mitgemacht hat, nicht mehr kooperativ war und dann eine Dissenting Opinion am Schluss geliefert hat, die länger war als der Schiedsspruch. Aber das war die große Ausnahme. Aber Sie haben völlig recht, da liegt natürlich schon ein besonderes Gewicht. Gehen wir mal davon aus, die beiden tendieren zur Meinung ihrer Parteien. Wo ist der Dritte zu finden? Und das ist eine mühsame Geschichte. Und wahrscheinlich werden da irgendwelche jungen Associates in den Law Firms, werden da Aufsätze wie Völkerrecht in der Krise durchlesen und sagen, was ergibt sich denn da eigentlich? Ist der besonders staatsfreundlich oder nicht? Aber man braucht einen Dritten, nicht? Man braucht einen Dritten und deswegen wird immer einer gefunden dann.
Weil Sie es angesprochen haben, Sie waren ja auch im Ausschuss für soziale, wirtschaftliche und kulturelle Rechte, eben weil Sie ja ursprünglich stärker in den Menschenrechten verankert waren. Jetzt sagt man da ja tendenziell, aber das sind ja keine wirklichen Rechte, weil sie nicht einklagbar sind. Also man hat vielleicht ein Recht auf Wohnraum, aber ich kann jetzt nicht zum Gericht gehen und sagen, ihr müsst mir jetzt eine Wohnung geben, sonst werde ich euch anzeigen und ich bekomme dann Recht vor Gericht und auf einmal bekomme ich auf magische Art und Weise eine Wohnung. Aber gleichzeitig gibt es ja trotzdem einen UN-Pakt, der wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte verbrieft und auch einen eigenen Ausschuss dafür. Also wie viel ist da jetzt noch Recht im konventionellen Sinne, also dass man auch wirklich diese Rechte hat, und wie viel ist davon einfach nur ein Anspruch, den man halt verschriftlicht hat, der sich aber nicht durchsetzen lässt?
Als ich in den Ausschuss gewählt wurde, das war 1987, gab es schon Schriftum, dass diese Rechte schon ein bisschen, sagen wir mal, handsamer machte für die Juristen. Als die Unterscheidungen getroffen wurden zwischen, es gibt so ein Recht und es gibt ein Right to Protect, also eine Protect, Provide, also Provide heißt, der Staat steht unter der Verpflichtung, etwas zu liefern, also sozialen Wohnungsbau zu fördern, to protect, dass es einen staatlichen Mieterschutz gibt gegen und so weiter. Es gab noch eine dritte, für mich ist es
Fulfill.
Ja. Also es wurde gearbeitet an der Operationalisierbarkeit dieser Rechte in gewissem Maß. Und es gab dann auch in dem Ausschuss bestimmte Situationen, wo man sagen konnte, das ist sicherlich auch juristisch nicht in Ordnung. Ich glaube mich zu erinnern, ich war ja in den ersten Jahren dieses Ausschusses dort und ich glaube, der erste Fall, wo wir gesagt haben, das ist eine Sache, die eine Verletzung des Rechts auf Wohnung ist, war ein Fall, der betraf einen zentralamerikanischen Staat, der 1992 groß gefeiert hat, also 500 Jahre nach Christoph Kolumbus, die sogenannte Entdeckung Amerikas. Und da wo Kolumbus, ich weiß nicht mehr welches Land, das war mein Gedächtnis, ist etwas veraltet. Also einen ganzen Stadtteil so quasi niedergerissen hat. Und weil man gesagt hat, man kann den Celebrities, die da anreisen zu der Feier, nicht diese Favelas zeigen, die wir da haben. Verbunden mit dem Versprechen, dass die Leute, die wir da rausgeschmissen haben, dann wieder in diese neuen Wohnungen reinkommen, und dieses Versprechen wurde natürlich nicht gehalten. Und da haben wir zum ersten Mal in der Geschichte dieses Ausschusses eine Verletzung hineingeschrieben und gesagt, das ist als eine Verletzung anzusehen. Das heißt, es gab gerade bei Recht auf Wohnung, gab's so Möglichkeiten hier und dort. Man hat natürlich auch das Diskriminierungsverbot ist relativ leicht juristisch, sagen wir mal, anzuwenden, auch in solchen Fällen, wenn klare Der eine kriegt die Wohnung, und zwar, weil er halt weiß ist, und der andere kriegt sie nicht, weil er schwarz ist, solche Sachen. Aber an für sich ist das ein mühsames Geschäft. Aber man hat einfach Anregungen formuliert, und die Sache hat Sinn gemacht und hat auch, glaube ich, in Staaten bestimmte Bewegungen in Gang gesetzt, vor allem großes Ärger in Staaten hervorgerufen. Ich erinnere mich noch, die Ausschüsse haben dann so eine Art Rapporteurs ernannt. Also zum Beispiel Kanada erscheint vor dem Ausschuss. Sieh mal, du machst den Rapporteur und kommst am Schluss mit einem Draft für einen Vorschlag, was wir zum Staat Kanada und seiner Performance sagen. Und ich kann mich erinnern, Kanada hatte unglaublich damals schon effektive und lebendige NGO-Szene. Und die Leute waren dauernd hinter mir her und haben gesagt, Bruno, die haben mir schon Entwürfe vorgelegt, was ich da sagen sollte, was man natürlich dann nicht macht. Aber man hat doch viel gelernt, und die haben zum Beispiel im Falle Kanadas ihren eigenen Bericht vorgelegt. Das heißt, die haben mehr oder weniger zu jedem Befund in dem staatlichen Bericht hatten sie ihren eigenen Befund und haben gesagt, so sieht das allerdings nicht aus. Frag doch zum Beispiel mal das und das. Und daraus ergab sich schon ein Prozess, und ich könnte mir vorstellen, dass das innerstaatlich schon an bestimmte Gedanken in Gang gesetzt hat. Also das ist nicht nur eine, jetzt müssen wir wieder nach Genf, wenigstens gibt es anständige Lokale, wo wir uns dann wieder erholen können. So war das dann nicht, glaube ich. Also ich hatte das Glück, in der Anfangsphase zusammen mit Philipp Alston in dem Ausschuss zu sitzen. Wir sind sofort Freunde geworden und haben uns dann immer überlegt, was können wir denn jetzt wieder irgendwie an Fragen formulieren oder irgend so ein General Comment vorbereiten, dass die Sache, die wir da machen, einen Sinn gibt. Und ich finde, also mir fällt immer ein, dass zum Beispiel eine tolle Leistung nicht nur von uns und so war, dieser General Comment Nummer 3 des Sozialausschusses über, The Nature of Obligations unter dem, also Economic Covenant, wo drin steht, worauf kommt es an, setze immer den Akzent auf die besonders verletzlichen Gruppen und Ähnliches. Also ich finde, mühsam ist der Ausschuss doch dran, so bestimmte Sachen herauszumeißeln, sodass das Urteil nicht mehr so ist, das sind doch alles Entscheidungen von Wirtschaftspolitikern oder Finanzministern. Entscheidend für die Wirkung ist eine nationale Szene, wo die Presse, wo NGOs, also einfach Non-State Actors auch auf der guten Seite, das irgendwie aufgreifen und verfolgen und sagen. Also ich kann mich erinnern, zum Beispiel, ich bin von so einer Sendung an einem Freitag von Genf nach Hause geflogen, und am nächsten Morgen hat der irgendwie kanadische Public Radio angerufen, hat gesagt, wir möchten mit Ihnen ein Interview machen über die Poverty Line in Kanada und die Stellung von unverheirateten Frauen, also Müttern, und die Poverty Line. Und da war dann eine Vertreterin der Oppositionspartei damals mein Counterpart in der Diskussion, ohne Vorbereitung, die, ich glaube, 15 Jahre nichts anderes gemacht hat, als sich mit dieser Poverty Line zu beschäftigen. Und ich habe mich in einer Situation gefühlt, du kratzest an der Oberfläche der wirtschaftlichen und sozialen Systeme in den Staaten, was kannst denn du da überhaupt bewirken? Und Gott sei Dank war der Reporter damals sehr, also seine Sympathien waren auf meiner Seite, und er konnte mich da irgendwie mit Anstand rausretten. Aber was ich damit zeigen will ist, wenn Sie sich zwei oder dreimal im Jahr ein paar Wochen in Genf treffen und sich dann mit diesen Staatenberichten befassen, das ist immer nur ein oberflächliches Unternehmen. Aber wenn man sich vorbereitet, ich habe mich zum Beispiel in der Weise vorbereitet, ich war damals regelmäßig in Enaba und habe da Seminare gehalten über Human Rights, und meine Studenten in Enaba, die waren scharf, also wirklich tolle Leute dabei, hatten immer die Wahl zwischen einem normalen Thema oder mir bei einem Staatenbericht zu helfen. Und ich habe gesagt, du machst zum Beispiel Housing in Mexiko, und dann hat man da Sachen gehabt, die waren brutal, ja. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich da mal saß und mexikanische Vertreterin, und da war die Korruption in der Vergabe öffentlicher, von Public Housing in Mexiko. Und das sind Fragen, die gehen ans Eingemachte, weil das ein großes Thema dort ist. Ich finde, mehr kann man eigentlich gar nicht machen. Weil damals war immer das Motto dieser Reporting, sagen wir mal, Untersuchung von State Reports war immer, wie hieß es, ein Constructive Dialogue, ein in Gang zu bringen. Und ich fand deshalb gesagt, über bestimmte Sachen kannst du keinen konstruktiven Dialog führen. Da musst du einfach sagen, Freund, das ist eine Rechtsverletzung. Und ich kann mich erinnern, das war gleich mit Philipp Austin, als wir das mal gemacht haben am Anfang, wo noch ein sowjetischer Vertreter neben mir saß, hat mich der damalige österreichische Chef des Menschenrechtsbetriebs in Genf, Kurt Herndl, zu sich berufen, zusammen mit dem Philipp Austin, hat gesagt, setzt euch einmal hin. Und hat gesagt, du, hör mal zu, Bruno, wir sind kein judizieller Betrieb. Wir sollen die Staaten daran anregen, so einen Appetit zu entwickeln, nett zu sein auf diesen Bereichen. Und ich kann mich erinnern, Philipp Austin und ich haben gesagt, Kurt, so sehen wir das nicht. Also ich glaube, wir haben schon so bestimmte Entwicklung hin zu einer Judicial Review gemacht. Aber richtig auf die Finger bekommen haben wir es dann von Israel, ich kann mich erinnern, und zwar auch wieder die israelischen Siedlungen. Man hat es aufgegriffen, als es um Right to, also Housing ging, und hat da Fragen gestellt, und Israel hat gesagt, Freunde, wo ist eigentlich eine Rechtsgrundlage irgendwo, uns diese Fragen zu stellen? Und das wurde dann auch nicht weiter betrieben, weil man gesagt hat, als Experten on Economic, Social and Cultural Rights hat die Befassung mit Housing-Fragen darauf hinauslaufen, dass ihr ja den Palästinensern keine Wohnungen baut in diesen Settlements. Das wird dann sinnlos.
Die Menschenrechte leben ja allgemein davon, dass Staaten das zumindest grundsätzlich wollen und einhalten wollen. Also es lebt schon vom Goodwill der Staaten. Sie haben Ihre erste Publikation, zumindest die ich gefunden habe, 1967 geschrieben. Sie haben noch mit Ferdross das Lehrbuch Universelles Völkerrecht verfasst. Wenn man sich so lange mit dem Völkerrecht auseinandersetzt, das kann einen ja einerseits, wenn man Schlagzeilen heute liest, beruhigen, wenn man sich denkt, Moment, die Welt ist schon sehr oft untergegangen und ist trotzdem stehen geblieben, oder verunsichern. Wie geht's Ihnen, wenn Sie aktuelle Schlagzeilen lesen, mit dem Hintergrund, schon so lange publizistisch und praktisch im Völkerrecht und damit in den internationalen Beziehungen tätig zu sein?
Also ich kann nicht leugnen, dass die Entwicklung in den letzten Jahren für mich negativer waren als eigentlich vieles, was vorher passiert ist. Und dass ich manchmal so denke, ich bin eigentlich froh, dass ich für die letzte Phase meiner Berufstätigkeit so eine Ecke in dem Recht gefunden habe, zum Beispiel in der Schiedsgerichtsbarkeit, in wirtschaftlichen Fragen oder das Iran-US Claims Tribunal, was ja natürlich auch politisch interessant ist. Aber das sind so Ecken, die von diesen ganzen Gewittern und Erosionen in diesen Bereichen Gewalt und Abbau von Menschenrechten und so weiter, die da eigentlich nicht berührt werden. Und das ist dann eine Ecke, in der man nach wie vor gut arbeiten kann, weil man, also ich würde sagen, es ist schon Grund da zu trauern um einen gewissen Abbau von Werten, die dem Völkerrecht zugrunde liegen, gerade jetzt in der letzten Zeit. Also es ist eine schlimme Entwicklung. Also ich bin da nicht so optimistisch. Nur ein Beispiel zu geben, haben Sie von dem Register gehört? Das Register, das
für die Ukraine.
Das Ukraine-Register. Ein Assistent von mir hat übrigens gerade jetzt die Rechtsabteilung von diesem Ukraine-Register aufzubauen. Und der ganze Schwung, der hinter so einer Entwicklung wird, ein Register, und da soll dann eine Art Kommission drauf gesetzt werden, wenn das Register mal die Facts und die Zahlen hat und das dann so ähnlich wie die UNCC, Irak, Kuwait, Urteile fällt oder Schiedsprüche fällt. Toll, ein tolles Unternehmen, aber ich denke mal, ist es eigentlich möglich, sich eine Lösung des Ukraine, jetzt sage ich mal Konflikts, also dieser Ukraine-Situation vorzustellen, in der Russland wirklich sich bereit erklären wird, alle diese Schäden zu ersetzen? Ist das überhaupt denkmöglich? Und für mich ist es eigentlich von vornherein zu einem Misserfolg verurteilen Unternehmen, denn es wird zu irgendeiner Verhandlungslösung kommen müssen. Aber dass dann Putin und die russische Seite sagt, natürlich ersetzen wir, ich weiß nicht, 300 Milliarden Schäden, die wir da verursacht haben, das halte ich für ausgeschlossen. Sowas ist nur durchzusetzen, wenn man so wie Irak platt auf der Erde liegt und eigentlich besiegt ist, aber nicht, wenn es zu einer, irgendwie die Situation doch noch die eines Interessenausgleichs ist. Und deswegen habe ich meinem Assistenten dann gleich Glück gewünscht und habe gesagt, ich sehe das skeptisch. Also es ist so ein bisschen jetzt meine Einstellung. Man muss vorsichtig sein, bewahren wir die Bereiche, die noch funktionieren, versuchen wir das Eindringen der Politik in alle möglichen Ecken zu verhindern. Hoffen wir, dass das nicht nur auf die wirtschaftlichen Aspekte des Völkerrechts gerichtet sind. versucht man den Abbau. Ich sehe bei den Menschenrechten auch schon, da ist wirklich eine gewaltige negative Entwicklung in Gang gesetzt jetzt. Weil ich glaube, es war noch nie so klar ausgesprochen von nicht-europäischer Seite, dass das doch ein westliches Unternehmen ist. Schaut es euch einmal an, kehrt mal vor der eigenen Türe. Das könnt ihr doch wirklich uns nicht verkaufen als die große Universalität. Leider sehe ich das in der Richtung. Die Summe ist für mich eine negative Entwicklung. Und ich bin froh, dass ich noch in der Ecke jetzt tätig sein kann, wo dieses juristische Geschäft unparteiisch und state of the art betrieben werden kann.
Das ist ein gutes, wenn auch ernstes Schlusswort. Ja. Bruno Simmer, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Ja, gerne, ja. War eh lang, oder?
Ja, das war es in der Tat. Ich freue mich, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid, weil sonst würdet ihr das jetzt ja nicht hören. Ich habe möglichst viele Kapitelmarken gesetzt, damit ihr eben die Folge auch auf 2, 3, 4 oder wie viele Etappen auch immer aufteilen könnt. Ein Dank geht an dieser Stelle auch an das Hotel Falkensteiner, das uns freundlicherweise den Frühstücksraum zur Verfügung gestellt hat für dieses doch recht lange Gespräch und auch so freundlich war, den Kühlschrank auszustecken, damit es kein lautes Brummen im Hintergrund gibt. Danke dafür. Das ist eine Ausnahmefolge gewesen, weil, ihr habt das vielleicht eh ein bisschen rausgehört, das ist einerseits für Leute wie mich ein Superstar, also das ist wie wenn andere hier mit Messi Fußball spielen, wenn ich ihn fragen kann zum Kosovo-Verfahren, zu Völkermord, zum IGH, zur Völkerrechtskommission und natürlich bin ich da ein bisschen ein Fanboy. Also allzu kritisch habe ich da jetzt natürlich nicht nachgefragt, ich habe eher versucht, ihm die Assists zu geben, damit er vielleicht ein bisschen juicy Details oder eben auch völkerrechtlich spannende Sachen sagt, die nicht nur für mich relevant sind, sondern eben auch für euch da draußen. Also noch einmal, das ist hier wirklich eine ganz, ganz feine Folge gewesen. Für mich die Art von Folge, wegen der ich diesen Podcast überhaupt mache. Ich freue mich, dass ich das mit euch teilen konnte und möchte zum Schluss nur noch mal sagen, das sind zwar Folgen, die sehr lange brauchen, aber die mache ich gerne. Ich mache es aber noch ein kleines Stückchen lieber, wenn ich dafür Unterstützung bekomme. Sei es ein bisschen Anerkennung finanzieller Art, damit ich mir ein Bier oder einen Kaffee oder sonst was kaufen kann oder eben auch, damit ich weiß, ihr hört das, aber ihr schätzt das auch, dass ich mir da diese Arbeit antue. Dementsprechend möchte ich zum Abschluss noch einmal aufrufen zum Spenden, wie viel auch immer. Ich freue mich sehr. Ich nehme das als eine Form der Anerkennung auch wahr. Ich werde damit nicht reich. Ich werde damit auch eigentlich in keiner Weise mir irgendwas Größeres finanzieren können. Aber es ist, wie gesagt, eine Art der Anerkennung. Trotzdem bleibt dieser Podcast natürlich weiterhin gratis zur Verfügung. Ja. Und damit bleibt mir jetzt nur noch meine übliche Schlussformel. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.